Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Ines Pohl, ich bin die Chefredakteurin und freue mich sehr, dass Sie zu diesem nicht unbedingt freudigen Anlass, aber sicherlich zu einer sehr interessanten Diskussionsveranstaltung heute Abend hier zu uns ins Taz-Café gekommen sind. Es hat uns alle schwer erschüttert, als am 18. Februar klar wurde, dass mutmaßlich ein Kollege, der seit vielen Jahren sehr engagiert hier mit uns zusammenarbeitet, die Kolleginnen und Kollegen über den berühmten Keylogger ausgespäht hat. Wir werden da sicher im Detail, wenn Sie das mögen, noch genauer von berichten, was wir seitdem erfahren haben. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Wir haben Strafanzeige erstattet. Die Kündigung ist ausgesprochen worden. Aber natürlich ist der Fall für uns damit überhaupt nicht abgeschlossen, weil es natürlich überhaupt nicht nur auf einer formalen rechtlichen Ebene von uns behandelt werden kann. Und wenn ich uns sage, meine ich auch nicht nur die unmittelbar betroffenen Taz-Kolleginnen und Kollegen, sondern ich glaube auch uns Journalistinnen und Journalisten, weil dadurch natürlich viele Fragen aufgeworfen werden, die wir eben hier heute Abend diskutieren wollen. Es gehört zur Taz-Tradition, dass fast überall von jedem mitgeredet werden soll und darf. So soll es auch heute Abend sein, dieses Format. So hochkarätig das Podium hier besetzt ist heute Abend, sind Sie alle wirklich gefragt, engagiert dabei zu sein. Deswegen wollen wir Sie auch nicht erst am Ende sozusagen der Podiumsdiskussion zu Wort kommen lassen, sondern einzelne inhaltliche Blöcke diskutieren und dann sofort reingehen sozusagen in Ihre Fragen und Anregungen. Und wenn Sie das Bedürfnis haben, einen Beitrag zu geben, eine Frage zu stellen oder vielleicht auch irgendwas richtig zu stellen, weil wir haben ja auch einige Experten hier und auch viele Kolleginnen außer Taz, die genauen Details sicher besser kennen als ich, meldet euch, melden Sie sich, dann werden Sie sofort natürlich hier auch teilnehmen können. Ich stelle Ihnen kurz das Podium vor. Rechts von mir, von Ihnen aus links, sitzt Konstanze Kurz. Sie ist die Sprecherin des Chaos Computer Clubs und damit natürlich nicht nur eine Expertin für die Sicherheit und ihre Grenzen, sondern auch eine Journalistin, die immer wieder Daten verwendet, die geleakt wurden. Sie hat auch enge Kontakte zu Edward Snowden und Greenwald und wird uns sicher einige interessante Einblicke geben können in die Arbeit mit sensiblen Daten generell und den ethisch korrekten Umgang mit geleakten Daten. Im Besonderen, Konstanze, ganz toll, dass du heute Abend Zeit findest. Herzlichen Dank. Wenn es um Ethik geht und die Graubereiche durch die neuen digitalen Möglichkeiten, darf natürlich der Mann für die Moral, jetzt muss ich gucken, wo sitzt der Mann für die Moral, da sitzt er nicht, aber da, der Mann für die Moral nicht fehlen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Lutz Tillmanns heute Abend bei uns ist. Er ist der Geschäftsführer des Presserats, der dafür kämpft, dass die Standards des deutschen Pressekodex eingehalten werden. Ganz frisch, und das finde ich richtig spannend und toll, sind die Online-Richtlinien, die der Presserat jetzt gerade formuliert hat und mit denen wir uns heute Abend sicherlich auch beschäftigen werden. Herr Tillmanns, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend dabei sind. Ulf Poschardt ist der stellvertretende Weltchefredakteur, damit verantwortlich für die Zeitung, die als erstes Blatt den Namen des Kollegen, des Taz-Kollegen veröffentlicht hat, der mutmaßlich den Keylogger in der Taz verwendet hat. Stimmt schon mal nicht. Er wird gleich sagen, vielleicht auch die zweite. Auf jeden Fall verantwortlich für eine Zeitung, die den Namen genannt hat. Darüber werden wir sicher sprechen, weil es natürlich auch immer darum geht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was sollte man trotzdem tun, weil es richtig ist. Aber er ist auch, und das finde ich viel spannender, darüber ausführlicher zu diskutieren, dafür verantwortlich, dass die Welt sehr erfolgreich etabliert hat, das ganze Modell Online First, finde ich ganz interessant, darüber zu reden, was dieser dadurch entstehende Zeitdruck vielleicht bedeutet für unseren Umgang oder für die Entscheidungsfindung von schwierigen ethischen Fragen. Herr Poschardt, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Volker Lilienthal ist der Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus an der Uni Hamburg. 2005 war er verantwortlicher Redakteur des evangelischen Pressedienstes und deckte den sogenannten Marienhof-Skandal auf. Er belegte mit seiner Recherche, dass die ARD Schleichwerbung in der Serie in einer bis dahin wirklich nicht bekannten Qualität verkaufte, also dass man ganze Sätze kaufen konnte, dass sowas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfand, wo man eigentlich Werbefreiheit erwartet, war damals, Sie erinnern sich vielleicht, ein großer, großer Skandal. Herr Lilienthal hat zu dem Fall Heiser gesagt, dass, Zitat, das Aufzeichnen des vertraulichen gesprochenen Wortes, das nach § 201 Strafgesetzbuch verboten ist, kann nur gerechtfertigt sein, wenn damit ein Missstand belegt wird, den zu kennen von überragender öffentlicher Bedeutung ist. Herr Lilienthal, ich würde gerne die erste Frage an Sie richten. In dieser Argumentation oder wenn man der Argumentation folgt, bedeutet es doch eigentlich, dass man die Frage, ob die Art der Recherche erlaubt war oder nicht, erst im Nachhinein, nämlich wenn man das Rechercheergebnis kennt und bewerten kann, überhaupt beurteilt werden kann?
Tendenziell stimmt das so, wie Sie sagen, aber natürlich haben alle Journalisten immer eine Arbeitshypothese. Sie sind nie tabula rasa am Anfang. Und die Arbeitshypothese, wenn die verspricht, dass es hinreichend gravitätische Sachverhalte dann zu belegen gilt, dann könnte ein Journalist zusammen mit seiner Redaktion in kluger Abwägung, möglicherweise auch unter Hinzuziehung von Rechtsrat, entscheiden, jawohl, hier könnte oder ist vielleicht die verdeckte Recherche, also die Annahme einer Rolle, einer Legende um eine wahrhaftige Auskunft von Rechercheobjekten, die ansonsten mit der Presse wahrhaftig zu sprechen vermeiden zu bekommen. Das könnte erlaubt sein oder vielleicht sogar eben dieses unerlaubte Mitschneiden des vertraulich gesprochenen Wortes. Aber der Punkt ist, Journalisten oder Redaktionen, die sich zu so etwas entscheiden, gehen immer in ein offenes Risikofeld. Weil in dem Moment, wo sie kalkuliert diesen Paragraphen 201 Strafgesetzbuch verletzen, der ja in seinen hinteren Absätzen auch bestimmte Rechtfertigungsumstände formuliert, dazu kommen wir vielleicht nochmal, in dem Moment gehen sie in ein Risikofeld und wenn es dazu, zu der Berichterstattung, dann juristischen Streit gibt, Klage vor Gericht, entscheidet das eben am Ende ein Richter und den muss man erstmal davon überzeugen, dass diese Methode dann eben gerechtfertigt war.
Hinreichende Hinweise, dass das Rechercheergebnis vielleicht die entsprechende Relevanz hat. Wie geht ihr damit, wenn ihr die Informationen kriegt, um? Seid ihr euch sozusagen sofort klar oder im Klaren, dass es gerechtfertigt ist, Dinge sozusagen auf zumindest streitbare Art und Weise oder kritisierbare Art und Weise recherchiert zu haben? Vielleicht nimmst du dir das Mikro nach.
Nein, ich glaube, im Chaos Computer Club läuft es natürlich ein bisschen anders als üblicherweise in Redaktionen, weil der häufigste Fall ist, dass Leute auf uns zukommen. Und dann besteht die Recherche ja im Wesentlichen im Faktenchecken, also technischer Art, ist das richtig, was derjenige uns schickt oder diejenige. Zum anderen manchmal so eine Umfeldrecherche, dass man bestimmte Dinge hinzufügen will, irgendwie einordnen will. Ich glaube, es ist ein bisschen anders als bei einer normalen Redaktionsarbeit. Der Unterschied besteht aber auch darin, dass in der Regel auch schon seit vielen Jahren an uns natürlich Informationen so in irgendeiner Weise herangebracht werden, die oft für denjenigen, der es uns bringt, eine Gefahr darstellen, auch international manchmal, also nicht nur in Deutschland. Darauf hat sich natürlich der CCC schon lange eingestellt. Es ist natürlich aber auch für eine Hackervereinigung verhältnismäßig leicht, sich um sichere Kommunikation zu kümmern. Also da ist, glaube ich, jetzt bei uns nicht so so ein Technikkompetenzdefizit.
Nee, da werden wir zum Technikkompetenzdefizit der TAZ sicher später nochmal zu sprechen kommen. Das ist hier in einem anderen Blog zu behandeln. Also du sagst, ihr geht ja nicht selber raus und steckt irgendwelche Keylogger irgendwo hin, aber ihr benutzt durchaus Informationen, die über Keylogger bzw. andere Arten und Weisen sozusagen auch die neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen, an euch herangetragen werden?
Also wenn man es auf dieser ethischen Ebene betrachtet, so haben wir schon, also ich habe auch selber mit sehr wenigen, ich würde sagen 3 oder 4 Fällen in den letzten 10 Jahren zu tun gehabt, wo ganz offenkundig die Informationen, die jemand uns herangetragen hat, von zumindest fragwürdigen Quellen kommt, im Sinne von wahrscheinlich rechtswidrig erlangt oder so. Oder auf jeden Fall nicht mit Wissen von jemandem. So eine Fälle hatten wir. Wir haben auch eine Hackerethik, die der Presseethik, aber die nicht ganz gleich ist zur Presseethik, aber uns schon in gewisser Weise eine Diskussionsbasis bildet. Und ich glaube, das Allerbeste ist, darüber zu reflektieren und zu reden. Und da wir eigentlich immer im Team arbeiten, wir haben eigentlich keine Form von Einzelrecherche oder so, macht es leichter, wenn man es diskutieren kann. Und andere sind natürlich personenbezogene Daten, die manchmal dabei an uns herangetragen werden. Aber dafür ist der Club natürlich vergleichsweise auch sensibel, klar. Einfach ist ja auch Teil der Hackerethik, dass man private Daten schützen soll. Also ich glaube, ich hätte ein bisschen Glück, nie in die Situation, so in so einer Ja-Nein-Situation gekommen zu sein, wo ich mich hätte entscheiden müssen, offensichtlich jemanden zum Betroffenen machen, eine Information raushauen zu müssen. Gott sei Dank, also bin ich bisher nie gekommen.
Danke. Herr Puschert, Ihre Zeitung hat ja ziemlich schnell, nicht nur Sie, auch andere, das Vorgehen von dem Kollegen hier in der Taz doch sehr eindeutig gegeißelt. Was wäre jetzt eigentlich, wenn der Kollege morgen veröffentlicht auf Bild.de, dass die Taz vom CIA oder vom KGB finanziert wird, was er eben durch diesen Keylogger recherchiert hat? Sind wir nicht alle oder viele von uns, ich spreche jetzt mal Journalisten, ein bisschen voreilig gewesen, Sebastian Heiser zu geißeln und Edward Snowden aber als Helden zu feiern?
Also ich kann allen empfehlen, und ich weiß nicht, wenn ihr das morgen veröffentlicht, kann ich gerne die Links zu den beiden Texten von Robin Alexander reinstellen. Geiseln ist, glaube ich, etwas, was er überhaupt nicht macht. Klammer auf, Klammer zu, das war eher Silke Burmeister, die mit seinem Text Robin gegeißelt hat, unter der Gürtellinie. Also ich glaube, dass die Frage, die wir hier diskutieren, eine ganz wichtige ist, weil wir uns die Frage bei allen Recherchen stellen müssen und sollen, wie weit gehen wir? Und was ist vereinbar mit dem, was der Pressekodex vorgibt? Das finde ich einen wichtigen Anhaltspunkt, aber ich finde de facto noch wichtiger eigentlich die eigene Ethik einer Redaktion. Und bei uns gibt es darüber jedes Mal eigentlich sehr unterschiedliche Einschätzungen. Und ich finde es gut. Es gibt ein Investigativteam, was gewissermaßen von seinem ganzen Ehrgeiz und von seinem Willen, Dinge aufzudecken, mit einer ganz anderen Robustheit in so Sachen, in so Diskussionen um das, was zulässig ist und nicht zulässig ist, reingeht. Ich gehöre eher zu denjenigen, wahrscheinlich auch, weil ich es am eigenen Leib schon mal erlebt habe, dass es nicht so schön ist, wenn gewissermaßen Journalistenkollegen so einen Drall ins Denunziantische bekommen. Für mich ist Edward Snowden kein Held, und ich glaube, dass die Frage, die gewissermaßen das Wesen des Denunzianten, genauso wie der Spion, welche Rolle der einnimmt und wessen Interessen er erfüllt, eine ist, die man sich sehr viel kritischer stellen muss in meiner Wahrnehmung, als so eine Idealisierung und so eine Projektionsfläche, die so jemand wie Snowden natürlich sein kann. Möglicherweise ist er ein Hero, möglicherweise verdanken wir ihm ganz viel, dass er jetzt in Moskau sitzt und sozusagen von Putin geduldet ist, stellt für mich die eine oder andere Frage. Aber um zu Ihrer Frage zurückzukommen, es gibt, wie Sie richtigerweise gesagt haben, verschiedene Anhaltspunkte. Es muss sozusagen relevante Kriterien für den Einsatz von Mitteln geben, die gewissermaßen an der Grenze sind. Und ich finde, also ich mache alle Diskussionen bei uns in der Chefredaktion, wir führen sie Geschichte für Geschichte. Also wir gucken uns jede Geschichte anders an und gehen mit einer gewissen Unschuld dran. Und wenn ich vielleicht sozusagen ein tatziges Beispiel wählen darf, als ich das SZ-Magazin gemacht habe, hatten wir das erste Interview mit Christian Klar. Das war ein Kassiber-Interview, was ein ehemaliger Kollege aus der Taz, Thorsten Schmitz, für uns geführt hat. Und es war so eine Abwägung. Es war vollkommen klar, das ist sozusagen ein nicht legaler Weg, den wir gehen. Aber wir fanden das Erkenntnisinteresse daraus sehr groß, haben das auch immer wieder sozusagen gegengerechnet mit dem, was am Ende rauskam. Und am Ende war es dann ein Redakteur namens Giovanni Di Lorenzo, der in einem Leitartikel an dem Freitag, als wir kamen, gewissermaßen die Rechtfertigung angeboten hat, die man haben kann. Aber ich hatte Kollegen in der Süddeutschen, die gesagt haben, ich finde, es geht nicht. Und ich habe dafür Verständnis. Also dieses ein ständiges Abwägen und einen jeden Fall nochmal neu betrachten, und was diese polemische Eingangsfrage, ich glaube weder, dass die KGB noch CIA sozusagen die Taz im Visier oder auch gesponsert hat, da gibt es ja auch so Plausibilitätsvermutungen warum ich die Taz sehr liebe, hat damit zu tun, dass ich genau das jetzt erstmal so sozusagen für mich ausschließen würde. Aber wer weiß, also wenn es irgendwelche Hinweise gibt, dann würden wir es dann natürlich doch machen.
Herr Demenz, bevor ich Sie dazu bitte, ein Statement abzugeben. Herr Lilienthal, Sie sind damals, weiß ich nicht, ob Sie als Denunziant beschimpft wurden, aber schon war ja die Kritik an Ihrem Vorgehen zu der Serie Marienhof doch ja zum Teil schon auch harsch.
Ja, also das ist ein sehr spezieller Fall. Ich will jetzt nicht hier in eigener Sache sprechen, aber ganz kurz die Antwort darauf. Erstens, ich habe nie selbst abgehört, sondern mir ist so entstandenes Material zugespielt worden, welches sich dann durch eine lang angelegte Recherche, die durch juristische Gegenwehr ein Dreivierteljahr unterbrochen wurde, überhaupt mal auf ihre Wahrhaftigkeit untersucht habe. Stimmt das überhaupt, was in diesem illegal entstandenen Video da behauptet wurde? Und dann habe ich zum Schluss noch eine Legende angenommen. Ich war plötzlich der Unternehmensberater Matthias Bergkamp, der diesen Unternehmensberater, der die Schleichwerbung verkauft hat, das war übrigens nicht die ARD, besucht hat, um zu letzten Fragen nochmal wahrhaftige Auskünfte von ihm zu bekommen. Also das kurz zu meinem Fall. Aber ich möchte noch eine Antwort geben. Erstens, was wäre, wenn morgen kommt die große Geschichte, die belegt, dass der Kollege zu Recht euch abgehört hat als Kollegium. Frau Pohl, das kann ich mir genauso wenig wie der Kollege Poschardt vorstellen, weil das würde voraussetzen, dass das ein Vorgang ist, der sich erstens ihrer Kenntnis als Chefredakteurin entzogen hat oder gar unter ihrer Verantwortung geschehen ist. Das schließe ich aus, da reicht meine Fantasie nicht.
Also ersteres könnte sein, zweiteres weiß ich von mir.
Gut, dann haben wir das hier schon geklärt.
Aber das mit dem Snowden, das finde ich wirklich interessant. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht entscheiden, ist Snowden ein Held, ja oder nein. Viel entscheidender ist für mich Folgendes. Der Edward Snowden ist erstens kein Journalist, aber er hat illegalerweise unter Brechung seines Arbeitsvertrags der Vertraulichkeit Material nach draußen geschafft, was jetzt in einer freien Gesellschaft diskutiert wird. Und wir alle wehren uns gegen zu viel Überwachung in einer freien Gesellschaft. Und vor allen Dingen empören sich die deutschen Journalisten fast unisono. Das ist der Mainstream. Snowden hat recht, die NSA in ihrem Überwachungswahn ist ungut für unsere freien Gesellschaften. Das ist doch der Konsens. Und in so einem Moment kommt ein Journalist daher und macht die gleichen Praktiken in einer Zeitungsredaktion. Horcht und forscht seine eigenen Kollegen aus. Das ist im Grunde das Verhalten der NSA und das ist für mich die Krise der Glaubwürdigkeit. Das ist Wasser auf die Mühlen der Leute, die von Lügenpresse fasern. Weil sie sagen können, ihr seid doch nicht besser als die NSA. Ihr forscht doch auch, ihr hört doch auch ab.
Was das für uns bedeutet und wie wir damit auch technisch auf der einen Seite, aber natürlich auch, glaube ich, in so einem Redaktionscommitment umgehen sollen, darüber möchte ich nachher unbedingt auch noch sprechen, aber Themenz, davor schon an Sie die Frage, was bedeutet es denn, wenn man, wie Leyendecker das auf einem Panel, wo wir zusammen saßen, so schön formuliert hat, heutzutage brauchen wir nur noch einen kleinen USB-Stick, um ein ganzes Büro sozusagen abzuhören oder auszuplündern, mitzunehmen. Was bedeuten die neuen Möglichkeiten, dass das kleinste Aufnahmegerät reicht, um irgendwo an Informationen zu kommen, die mir als Journalistin sonst nicht zugänglich sind, die aber für meine Recherche wichtig sind, für Ihren Pressekodex, für unsere Ethik, in der wir uns bewegen sollten?
Zunächst denke ich einfach, Frau Pohl, es ist nicht unser Pressekodex, es ist Ihr Pressekodex. Das ist ja der Kodex, den sich Journalistinnen und Journalisten und verlegerisch verantwortlich in Deutschland gegeben haben. Und ich denke mal zunächst, das Aufkommen neuer Techniken, das ist was, kann man als gut befinden, man kann das im Prinzip als hinzunehmen befinden. Da geht es auch im Moment ja gar nicht drum. Frage ist, wie die ethische Einstellung derjenigen, die die Technik nutzen, insbesondere in der eigenen Branche, also im journalistischen Bereich, wie die aufgestellt ist. Also insofern, ein Pressekodex enthält seit 1967, ein Verbot, unlautere Methoden bei der Recherche praktizieren. Aber wir haben das natürlich nicht auf technische Machbarkeiten im Einzelnen hin präzisiert. Ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll ist. Es ist eher sinnvoll, dass die Branche sich darüber unterhält, darüber diskutiert, Fragen stellt. Antworten kann man immer noch stellen, man zunächst Fragen stellt. Was ist denn mit der journalistischen Ehre oder mit der journalistischen Ethik? Wie weit ist die hier? Wie weit betrachtet man den Einzelfall? Inwieweit wägt man ab? Das hat Herr Poschardt eben an einer sehr zentralen Stelle ja auch gesagt. Also die Redaktionen, die Kollegen untereinander, die müssen sich mal erst darüber im Klaren sein, über was recherchieren wir denn hier? Ist das überhaupt ein Thema für öffentliches Interesse, für ein überwiegendes öffentliches Interesse, für ein überragendes öffentliches Interesse, wenn Sie denn allgemeine Gesetze hintanstellen, wenn sie da ich sag mal, verdeckt recherchieren unter Umständen, also angreifbar, auch rechtlich angreifbare Praktiken in Anspruch nehmen, dann muss schon ein wirklich überragendes öffentliches Interesse in Rede stehen. Wenn aber Kollegen, ich bleibe jetzt mal bei dem etwas scharfen Ausdruck bespitzeln, ist das No-Go in jeder Weise.
Sehen Sie das auch so, verehrtes Publikum? Kollegen Journalisten dürfen auf gar keinen Fall absolutes No-Go Kollegen bespitzeln? Sind ja viele Kollegen hier bei uns. Ist das was, ganz egal, was dabei rauskommen könnte, das ist einfach was, was den Redaktionsfrieden so sehr stört, dass man eigentlich dann ja sich arbeitsunfähig macht. Das ist ja das so ein bisschen, was Sie angedeutet haben.
Gilt es auch für Wallraff damals?
Ja. Oder gibt es andere Anmerkungen? Ich würde mal gerne eine kleine Runde durchs Publikum machen zu diesem Ethikblock.
Ich wollte Wallraff natürlich noch mal kurz. Ja, also Wallraff ist natürlich in seiner Praxis auch damals strafwürdig gewesen. Was Wallraff für sich in Anspruch nehmen konnte, auch mit den hohen Weihen des Bundesverfassungsgerichts, dass seine Ergebnisse über die Zustände damals in der Bild-Zeitung in Hannover, dass die von öffentlichem Interesse waren und unter dem Schutz der Pressefreiheit veröffentlicht wurden. Nicht die Methode als solche. Muss man vielleicht auch genau unterscheiden.
Bitte schön. Möchtest du ein Mikrofon? Weil wir das aufnehmen, ist es besser, wenn man... Das ist Ulrike Simon, freie Journalistin.
Und Medienjournalistin vor allem, deshalb ist mir das ein besonderes Anliegen. Bespitzeln geht natürlich nicht, aber Journalisten dürfen bei Journalisten genauso recherchieren wie bei anderen Berufsgruppen, bei anderen Menschen. Also diesen Chorgeist, bitteschön, möchte ich nicht haben. Das hieße ja auch, Politiker dürfen nicht, müssen immer Politiker decken und die Berufsgruppe muss immer die Berufsgruppe decken. Das ist Quatsch. Bespitzeln ist nicht in Ordnung mit unlauteren Methoden, aber Journalisten können bei Journalisten genauso recherchieren wie bei anderen Berufsgruppen.
Ja, aber ich glaube, das bestreitet niemand. Ja. Also ich glaube, jede Redaktion hat einen Medienredakteur. Frau Simon, Sie machen das ja auch schon sehr lange. Ich glaube, das ist nicht in Frage gestellt. Ich fand den Artikel von Jan Feddersen in der Taz sehr gut, der von der Kultur der Offenheit in der Redaktion gesprochen hat. Wir reden jetzt sehr stark über gewissermaßen, was kommt am Ende für ein Produkt raus. Und ich finde alles, was Sie gesagt haben, vollkommen richtig, unterstreiche das. Aber er hat meinen Spot damit getroffen und gesagt, wollen wir unsere Offenheit aufgeben vor dem Hintergrund dieser Paranoia, die man haben kann oder möglicherweise auch haben muss. Alles, also auch dieses vollkommen bescheuerte Transparenzideal, alles muss offen sein, als hätten wir nicht sozusagen mit bürgerlichen Revolutionen für Privatheit und Nicht-Transparenz auch kämpfen müssen. Ich glaube, das wäre fatal. Und nachdem also bei euch dieser Fall war, natürlich, das hat alle irgendwie aufgewühlt und natürlich, wenn man bei Axel Springer arbeitet, da muss man ja gerade hier in dem Kreis keine große Fantasie haben, wenn es einen Ort gibt, an dem es gewissermaßen gute Tradition ist, im Zweifelsfall auch mit jedem Mittel da zu gucken, ob das okay und anständig ist. Ich finde, das ist das große Problem und die große Herausforderung und ich will nur mal so ganz subjektiv sagen, ich kann in so einer Paranoia, ich könnte nicht arbeiten. Bei mir ist das Büro immer offen, auch jetzt, ich gehe raus. Bei mir, ich habe noch nie zugesperrt, mich machen zugesperrte irgendwie Türen, das macht mich wahnsinnig. Ich finde die Vorstellung, dass ich meinen Schreibtisch, bei mir sieht es wahrscheinlich genauso chaotisch aus, wie das, was Jan Feddersen geschrieben hat, da fliegt alles mögliche rum, Recherchesachen, Bücher, die ich lese, irgendwelche Platten und so weiter. Die Vorstellung, ich müsste immer dran denken, dass es möglicherweise einen von den 600 Kollegen bei uns gibt, der sagt, ja, ich will den Typen drankriegen und benutze. Dann würde ich aufhören. Es wäre für mich nicht vorstellbar, das sozusagen als ein Bedrohungsszenario zu haben und es wäre für mich ein Grund, sozusagen mit dem Beruf zu brechen.
Konstanze Kurz, ist es so ein bisschen very old-fashioned and paper-like, was der Herr Poschardt da beschreibt. Mir geht es genauso. Also, aber ich sehe schon jetzt auch in den Diskussionen, die aufgrund dieser ganzen Vorkommnisse hier geführt wurden im Haus und darüber hinaus, dass natürlich durch die neuen Möglichkeiten, ich sage nur, dass man sich in die Computer von außen einhacken kann, dieses, ich bin so transparent und dann mag halt mal jemand irgendeinen Brief auf meinem Schreibtisch lesen oder auch nicht, jetzt natürlich ganz andere Dimensionen eigentlich berührt.
Also, mir sind drei Sachen dabei wichtig. Ich finde ja interessant, dass Sie jetzt mal wieder sozusagen in so eine psychische Krankheit rücken. Es geht ja nicht um Paranoia. Sie haben mehrere Pflichten als Jurist, als Journalist. Und zwar auch juristische Pflichten, aber vor allem auch ethische Pflichten. Das ist Ihr Informantenschutz. Also wenn Sie sich irgendwelche Risiken, die Sie in Ihrem Beruf tragen, überlegen müssen, zu sagen, dann ist ja alles nicht mehr so schön und bequem, finde ich keine gute Ausrede. Ich denke, man wird, je nachdem in welcher Richtung man als Journalist arbeitet, diese Risikoabschätzung schlicht machen müssen. Und zwar nicht für sich selber und seine Convenience, sondern vor allen Dingen für die, mit denen man zusammenarbeitet. Und das bedeutet, dass es in gewisser Weise technisch geschehen muss, aber in den Redaktionen, wo die, glaube einfach so ein bisschen die Kultur unterschiedlich ist, wird es natürlich auch um ganz platte Dinge gehen, ob man eben was liegen lässt und mit welchem Kollegen man wie laut beim Essen darüber redet. Also ich würde deshalb noch lange nicht in so eine komische psychische Krankheit Ecke rücken, man sei da paranoisch. Ich denke, dass das schlicht eine Verpflichtung ist. Und dann, also ich meine, wir leben heute in einer anderen Welt. Das ist ja mittlerweile auch jedem Journalisten klar. Mir ist aber schon in den letzten 10 Jahren sehr deutlich geworden, dass die Gruppe der Journalisten ziemlich spät dran war, wenn man mit anderen Berufsgruppen vergleicht, auf diese neuen Techniken, die den Beruf und aber auch die Recherche vor allen Dingen beeinflussen, reagiert haben. Da waren die Journalisten verdammt spät. Bevor das losging mit dem ganzen NSA-Streit, habe ich ein Dutzend Hauptstadtjournalisten, denen ich immer wieder gesagt habe, wir könnten in bestimmten Dingen zusammenarbeiten, aber die sich einfach strikt geweigert haben, mal einen verschlüsselten Kommunikationskanal zu haben. Das hat sich mittlerweile geändert, wo sie sich übrigens bei Snowden bedanken können. Also ich finde, das ist eine gewisse Verpflichtung. Es ist Teil des Handwerks geworden.
Entschuldigung, das ist doch vollkommen klar, wenn wir an Investigativgeschichten sitzen, dass das mit dem anderen, so gewissermaßen mit dem anderen Präzision. Und natürlich diese Verpflichtung gilt. Natürlich gilt auch der Informantenschutz. Und natürlich gibt's auch Dinge. Also, wenn ich jetzt, ich habe ja gesagt, das ist radikal subjektiv. Das betrifft jetzt meine Situation, mein Job, den ich mache und wie ich ihn mache. Und natürlich haben wir Leute, die wir extrem schützen. Wir haben auch, ehrlich gesagt, als Axel Springer wahrscheinlich einen Sicherheitsapparat, wie in anderen Verlagen nicht haben müssen. Und wir haben auch, was die Firewalls betrifft und auch die Angriffe und die Vorbereitung darauf, ich glaube, das muss ich an dem Punkt gar nicht sagen. Das ist bei uns gewissermaßen selbstverständlich. Das war ein Missverständnis. Es geht nicht darum zu sagen, dass ich jeden Informanten, der mir zur Tür reinkommt und mir irgendwas sagt und sagt, okay, prima, lasse ich jetzt auch auf dem Schreibtisch liegen, sondern es geht mir um das Generelle, wie arbeite ich grundsätzlich. Und natürlich, wir haben ein großes Investigativteam, das wir weiter ausbauen. Die haben Orte, an denen sie Sachen lagern. Das wird alles mit unseren Juristen und Sicherheitsleuten besprochen. Das war ein Missverständnis.
Bevor Herr Tillmanns und dann Herr Lilienthal zu Wort kommen, vielleicht, das mag Sie auch interessieren, so Sie nicht in der Taz arbeiten. Das ist ja richtig, Herr Poschardt, was Sie sagen, finde ich natürlich. Aber was wir jetzt schon erfahren haben, ist, allein schon in der Diskussion, brauchen wir Sicherheitstrainings, die wir jetzt übrigens machen. Wir fangen jetzt an bei den Ressortleitungen mit verschlüsselter Kommunikation. Naja, du sagst, ich hab das und es stimmt, sie hat es uns schon vor 10 Jahren erzählt, jetzt sind wir dann auch so weit. Sage ich nicht, hast du eigentlich Sebastian uns hier ins Haus versteckt, damit wir endlich auch mal die Sicherheitstrainings machen. Nee. Das ist schon richtig, aber das macht schon was mit einer Redaktion. Natürlich. Also Paranoia ist die eine Seite, aber die andere Seite ist halt dieses extrem Offene, was die Taz bisher gelebt hat und was auch den Charme von so einer Redaktion, aber ich glaube auch letztlich schon von fast jeder Redaktion ausmacht, dass man halt nicht im Chorgeist in dem Sinne, dass man sich überhaupt nicht gegenseitig kritisch betrachtet, aber dass man schon irgendwie so eine vertraute, verschworene Gemeinschaft ist, die nicht gegen sich arbeitet eigentlich. Und wenn dann sowas passiert, dann merkt man, es kann aber vorkommen und es ist verdammt leicht, wenn jemand den physikalischen Zugang hat zu Computern, da einfach was abzuzapfen. Also, und das verändert, finde ich, schon auch was am Gefühl. Paranoia wäre mir viel zu viel, aber das verändert was an dem Gefühl, finde ich.
Ja, ich greife das auch direkt auf, also Chorgeist und auch Paranoia hätte ich jetzt nicht gewählt, aber ich fand das sehr nachvollziehbar, Frau Kurz. Das sind ja handwerkliche Techniken und letztlich ein professionelles Umgehen mit neuen Techniken. Und da gehört eben auch Datenschutz und Datensicherheit mit dazu. Und es mag bei Axel Springer on the top funktionieren, aber es ist wird aber nicht flächendeckend in Deutschland zu sein in den journalistischen aktiven Häusern. Und das stellen wir ja nun auch immer wieder fest. Und wir haben uns ja auch als Branche oder als Presse vor 10, 15 Jahren dagegen verwahrt, dass ein Innenminister durch Datenschutzbeauftragte das für uns übernimmt und die Redaktionen daraufhin abcheckt, ob da die Standards eben zur Sicherheit von Daten und zur Datenverwaltung etc., ein Metier, was ja Journalisten, seitdem sie journalistisch arbeiten, ja beherrschen sollten, aber dass sie das überprüfen und wir es selbst organisieren. Und genau das müsste man Ihnen allen und den Redaktionen auch wieder zurückgeben. Sorgen Sie dafür, dass das passiert. Da sind auch die Verlage in Verantwortung, die können nicht die Redaktionen damit technisch allein stehen lassen, sondern sind dafür verantwortlich. Das ist Redaktionsbereich, der ist besonders privilegiert, auch durch die staatlichen Gesetze, aber das heißt nicht, da ist ein Freibrief, der muss dann selbst organisiert werden.
Müsste das eigentlich ein Bestandteil von so einem, von unserem, nicht Ihrem, sondern unserem Pressekodex dann sein, dass wir sagen, wir verpflichten uns auch, uns in dieser Hinsicht auch wirklich zu schulen und immer aktuell zu halten, was mögliche Sicherheitsstandards anbelangt?
Frau Pohl, das ist Bestandteil. Das ist unser 10 Jahre. Ja, viele lesen den Kodex ja auch dann erst, wenn sie vom Presserat dazu aufgefordert werden. Aber es ist Bestandteil. Und es ist natürlich nicht so, dass wir da jetzt jeden Tag irgendwie rügen und was auch immer aussprechen würden. Aber es ist eben einfach eine Verantwortung, die muss auch selbst gelebt sein. Und ich will das jetzt hier nicht auf die Taz reduzieren, ist es ja auch nicht, aber es ist eben durchaus die Erfahrung nach vielen Jahren Praxis, dass viele Häuser das, naja, so ein bisschen laufen lassen. Damit soll nicht der eine Kollege den anderen, ich sag mal, observieren oder was auch immer, also da ein Klima herrschen lassen, was also auch unzuträglich wäre. Das ist eine ganz normale betriebswirtschaftliche Investition, das ist eine organisatorisch und eine Redaktionsleitungs Verantwortungsebene, die das sicherstellen muss. Einfach um gute Arbeit zu leisten und um da auch unsere redaktionellen Privilegien zu halten. Sie müssen es ohnehin ja, was die Informanten angeht, tun sie ja auch, aber man muss es auch in eigener Sache betreiben.
Ich glaube, da haben wir schon weitgehend Einigkeit erzielt. In der guten alten Zeit, als es noch Apparaturen gab, die nannten sich Faxe, bekamen Redaktionen ja manchmal auch etwas zugespielt über eben diese Faxe. Und da war es einfach eine Grundübung, dass man zunächst einmal die Faxkennung oben am Seitenkopf abschneidet, damit spätere zum Beispiel, wenn die Staatsanwaltschaft durchsuchen würde, man nicht mehr rückverfolgen kann, wo kam denn das Fax her. So, heute haben wir ganz andere Probleme von ganz anderer Dimension. Und natürlich sind Journalisten, sind Redaktionen da aufgefordert, sich da neue Kompetenzen des digitalen Selbstschutzes anzueignen. Da ist ein ungeheurer Nachholbedarf, ein Lernbedarf. Und natürlich ist das lästig, allein seine persönlichen beruflichen E-Mails zu verschlüsseln. Das ist alles sehr lästig. Aber ich fürchte, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir das auch noch lernen. Und ich habe gerade eine Studie abgeschlossen zum digitalen Journalismus. Und dabei ist vor allen Dingen viel Lust herausgekommen auf diesen digitalen Journalismus, aber auch das Gefühl bei vielen, vielen Journalisten, wir sind nicht fit genug für diese digitale Zukunft. Wir müssen so viel dazulernen und auf diesen Weg müssen wir uns machen. Aber ich möchte noch ein Argument hinzufügen, warum sollen Journalisten sich nicht gegenseitig abhören, warum ist das ein No-Go? Das ist ja nicht ein No-Go, weil Journalisten sich gegenseitig unter Naturschutz stellen und sozusagen die Unberührbaren sind. Natürlich sollen auch Journalisten kritisch, radikal, soll man deren Wirken recherchieren. Nein, es geht neben dem Informantenschutz, der absolut gewährleistet sein muss, weil sonst kommt kein nächster Informant. Das ist ja auch die Breitenwirkung, die so etwas hat, geht es eben auch um das Redaktionsgeheimnis. Es ist einfach ein Schutzraum in dieser Redaktion, was die Welt morgen vielleicht für eine Enthüllungsgeschichte bringt, das verrät sie aus guten Gründen nicht zur Unzeit, weil es zum Beispiel zu einstweiligen Verfügungen führen könnte, die diese Berichterstattung verbietet. Und deswegen muss sich ein Journalist, der auf den verrückten Gedanken kommt, ich forsche jetzt mal diese Redaktion aus, der muss sich überlegen, sozusagen eine Informationsfolgenabschätzung vornehmen, welches höhere Gut beschädige ich? Mhm. Das ist zum Beispiel dieses Redaktionsgeheimnis und damit beschädigt man das Institut Freie Presse und das ist das Gefährliche, weil uns niemand mehr trauen kann.
Danke, Herr Lilienthal. Bevor Konstanze sagt was, dann hat Martin im Publikum eine Frage.
Es gibt eine Sache, auf die ich gerne hinweisen möchte, die betrifft den Berufsstand der Journalisten, wie man das vielleicht 5 Jahre früher in Wirtschaftsunternehmen genauso erlebt hat, weswegen ich das so ein bisschen erheiternd finde, wenn Sie so sagen, naja, wir haben da so eine Firewall bei der Welt. Also das eine ist, man geht natürlich nicht in so ein Hochsicherheitsgebäude hinein und da kümmert sich irgendein IT-Guy um die Sicherheit, sondern natürlich arbeiten Journalisten heute wie alle anderen Menschen mit diversen Geräten, haben ihre Kommunikationsgewohnheiten verändert. Und auch unter Journalisten gibt's merkwürdige Geolokations-Apps und manche, die twittern, als wären sie inkontinent. Und also da ist doch eine neue Welt, also meine ich nicht despektierlich, das kann ja auch... Nein, manche Twitter sind ja auch einfach toll. Man geht halt nicht in einen abgeschlossenen Bereich, wo sich jemand TM darum kümmert, sondern das ist eigentlich ein ongoing Lernprozess, den man vor allen Dingen auf die persönlichen Gegebenheiten, nämlich das Betriebssystem, das Smartphone, mit dem man selber arbeitet als Journalist, mappen muss letztlich. Kann man eben nicht delegieren. Und wenn dann mal jemand zu Ihnen kommt und hat eine brisante Geschichte und es sind eben Sie und vielleicht nicht das Investigativteam, dann muss man mit diesen Mitteln umgehen können. Muss zumindest ein oder zwei Kanäle haben, mit denen man sicher kommunizieren kann. Und übrigens gibt es das bei einigen Touch-Journalisten schon sehr lange. Erstaunlich lange. Also deutlich länger als bei vielen anderen Hauptstadtjournalisten. Ich glaube, diese neuen Gewohnheiten muss man mit im Blick haben. Man kann ja teilweise delegieren, aber das müssen. Auch Redaktionen werden prozentual mehr Geld in IT-Sicherheit investieren müssen, mehr als sie vielleicht früher mussten. Aber das haben sie ohnehin schon, denn andere IT-Systeme mussten ja auch schon installiert werden. Aber man wird das sicherlich auch mit an die eigene Nase fassen tun müssen.
Martin Kaul, bevor du was sagst, Herr Lilienthal, Sie sind Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus. Spielt es da eigentlich auch eine Rolle? Sprechen Sie da mit Ihren Studierenden drüber?
Ich habe aus dieser Lektion gelernt, dass ich das jetzt häufiger und intensiver tun muss. Natürlich war das immer ein Aspekt, aber bei aller digitalen Ausbildung, bei allem digitalen Selbstschutz wollen wir natürlich die Grundlagen des Handwerks nicht vernachlässigen. Und insofern, das ist nicht so leicht, das alles in ein 2-jähriges Masterprogramm zu quetschen. Aber dass diese Themen immer wichtiger werden, das haben wir jetzt erkannt, klar.
Meine Frage zielt nicht so sehr in den digitalen Selbstschutz, sondern nochmal in die Einschätzung, wo ist sozusagen der Graubereich, wo beginnt er, insbesondere im Hinblick auf die Redaktion. Bei dem Fall, über den wir heute reden, gibt es ja quasi prototypisch 3 Geschichten, die sich quasi dramatisch aufeinander aufbauen. Der letzte ist, über den wir heute sprechen, Keylogger in der Taz, wo, glaube ich, klar ist, hier kann kein Graubereich erkannt werden. Aber es gibt davor 2 Geschichten, die sozusagen dem vorweggingen. Das eine war eine verdeckte Recherche, auch mit den Mitteln der verdeckten Recherche und unter Legende in zahlreichen deutschen Medienhäusern. Diese wurde gefeiert. Ich würde auch sagen, sozusagen klassisch kein Graubereich, sondern eine gefeierte Recherche, die aus dem Bereich des Verlagswesens sozusagen Dubiositäten berichtet. Und die
Martin Kaul, mein Kollege aus der Taz, du sprichst jetzt von dem sogenannten SZ.
Noch nicht. Also es gab einen Kollegen hier im Hause, und das ist der, über den wir reden, der hat eine große investigative Recherche gemacht, der ist in zahlreiche Medienhäuser gegangen, über Monate hinfort, hat da auch mit verdeckten Mitteln, sozusagen Kamera- und Tonbandaufnahmen, eine Recherche gemacht, um dann hinterher darzulegen, wie man sozusagen Inhalte in Sonderbeilagen sozusagen kaufen kann, die eher einen redaktionellen Anschein machen. Ja. Dafür wurde er verschiedentlich sozusagen gelobt. Der nächste Punkt war jetzt die Fortentwicklung dessen, zur SZ zu gehen und aus dem Graubereich zwischen Anzeigenabteilung und Redaktionen zu berichten, auch mit verdeckten Mitteln, aber immer noch im Bereich der Anzeigenabteilung. Das heißt, der Kollege hat dann publiziert, wie im Widerspruch zu dieser SZ-LuxLeaks-Berichterstattung die SZ selbst agiert hat. Und ich finde, das ist eigentlich der sehr interessante Fall des Graubereichs, weil ich muss zum Beispiel sagen, ich bin da offen in die Flanke gerannt und habe die Position vertreten, dass ich das legitim finde, das zu tun in der Nachschau, ja, sozusagen hier auch Kollegen abzuhören in der Nachschau und im Zusammenhang mit der LuxLeaks-Affäre. Ja, es ist einfach eine Bereicherung der öffentlichen Debatte gewesen, diesen Punkt zu setzen. Es war aber zu dem Zeitpunkt völlig bestritten im öffentlichen Diskurs, ob man das tun darf. Also ob er hätte dieses Tonbandgerät damals mitnehmen können. Ja, und hier sind wir an dem Punkt, wo man was aus der Nachschau betrachtet und erst einordnen kann. Und das, also da habe ich tatsächlich, nachdem das wenige Tage später bei uns passiert ist, habe ich da natürlich auch anders drüber nachgedacht. Mich würde das wirklich sehr interessieren, mit Ihnen nochmal an diesen Punkt zu gehen. Wo ist sozusagen das Stopp? Hätte das auch schon nicht sein dürfen oder doch noch?
Danke. Haben Sie das alle verstanden im Publikum? Sonst müssen Sie nochmal nachfragen, weil ich weiß jetzt nicht, ob diese Kurzzusammenfassung von Martin das klar gemacht hat. Nee. Sag doch nochmal die drei Steps. Also ich glaube, der Keylogger in der Taz ist klar, das haben wir
also alle drauf. Es gab drei Veröffentlichungen des Kollegen. Eine liegt einige Jahre zurück. Da ist er in verschiedenen Medienhäusern gewesen und hat sozusagen so getan, als würde er da gerne Anzeigen, sozusagen redaktionelle Texte kaufen wollen. Ich habe einen Kunden, der zahlt Ihnen 150.000 Euro dafür, dass Sie einen Text schreiben über Audi. So, und dann hat er dazu eben diese Mittel der verdeckten Recherche genutzt, Tonbandaufnahmen. So, dann hat er dazu eine große Geschichte in der Taz, glaube ich, gemacht, die wurde gefeiert. So, von den einen und von den anderen nicht. Und zwar warum nicht? Weil er in Medienhäuser gegangen ist. Da gab es damals auch schon die Debatte, Korpsgeist darf man eigentlich in Verlagen und so weiter berichten. So, das war aber sozusagen noch im eigentlich klaren Teil. Dann gab es die nächste Geschichte, das war die sogenannten SZ-Leaks. Der Kollege hat vor einigen Jahren, vor 10 Jahren oder was, bei der SZ gearbeitet, in der Sonderbeilagenabteilung und wurde sozusagen genötigt, gegen sein Gewissen solche komischen Geschäfte zu machen. Also in Abstimmung auf oder in Berücksichtigung der Anzeigenkunden redaktionelle Inhalte bereitzustellen, die gegen sein Gewissen verstoßen haben. Davon hat er dann vor 10 Jahren oder 8 oder was Tonbandaufnahmen gemacht und hat die lange, lange, lange in der Schublade liegen gelassen und hat die erst vor, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Wochen, also neulich,
2 Tage, bevor das bei uns
ja war, rausgezogen. So. Und das war eine echt interessante Mediendebatte, weil man sich fragen konnte, unabhängig davon, von der psychologischen Erklärung, wie jemand so cool sein kann oder so krass drauf, 10 Jahre sowas in der Schublade liegen zu lassen, ist das medienethisch vertretbar, im kollegialen Umfeld einer Redaktion, / Anzeigenabteilung, diese Tonbandaufnahmen mitzuzeichnen. Und hier gab es eine sehr heftige Debatte, sozusagen, da war Taz noch nicht passiert. Ja? Und ich fände es jetzt interessant, an diesem Punkt nochmal stehen zu bleiben, ohne Keylogger und nix. Also das, was dann hinterher kam, das ist ja eine andere Frage. Aber da war Taz noch nicht passiert. Und dann gab es die Frage, darf man das? Ja? Ist das der Punkt, wo man sozusagen im Nachhinein sagen kann, die SZ hat jetzt sozusagen groß die Luxemburg-Leaks gegeißelt, die Enthüllungen über diese Steuerflüchtigen, das war nämlich der Hintergrund seiner Recherche und er hat gesagt, kann man jetzt auch drüber streiten über den Inhalt, aber er hat erstmal behauptet, die SZ kritisiert einerseits redaktionell im großen Stil die Steuerflucht in die Schweiz und hat andererseits sozusagen ein redaktionelles Umfeld im Anzeigenbereich geschaffen, um diese Steuerflucht sozusagen zu begünstigen.
Danke, Martin. Ich gebe die Frage ans Podium und dann hat sich auch Ulrike Simon gemeldet hinten. Und dann geht es auch hier weiter, genau, machen wir dann so ein bisschen. Ulrike, also Podium Ulrike Berndt, oder hast du nur dir Luft zugefächert? Achso, okay, gut. Aber Berndt hat da.
Ja, vielen Dank, Herr Kaul, für diese Vorlage. In der Tat, ich glaube, die beiden Fälle sind einerseits vergleichbar, andererseits muss man aber sehr wichtige Unterschiede auch herausarbeiten. Zunächst, das, was in der Taz veröffentlicht wurde von diesem Kollegen, ich sag mal, ein investigativer Rundruf unter deutschen Anzeigenverkäufern, ja, bei uns könnte auch Redaktion kaufen, das hielt ich für eine gute Geschichte.
Und zwar aus folgenden Gründen. Es handelte sich um ein chronisches, hinreichend relevantes Problem, was er versuchte zu illustrieren, was er recherchiert hat und vor allen Dingen in der Breite recherchiert hat. Das heißt, da wurde nicht ein bestimmter Verlag an den Pranger gestellt, sondern es wurde gezeigt, die machen das alle. Relevantes Thema für unsere Medienkultur, für unsere Medienökologie. Der Fall SZ-Leaks ist aber ganz anders gelagert. Ich habe noch verstanden, dass in dem Moment, wo die Süddeutsche Zeitung mit einer ganz großen Enthüllung herauskommt, dass die Deutschen ihr Geld in die Schweiz verschaffen und dass bestimmte Banken dabei helfen, dass man dann den journalistischen Moment erspürt, wow, jetzt müssen wir die doch mal fragen, wie haben die das denn selbst früher gemacht? Haben die da nicht dazu gedrängt, sein Geld ins Ausland zu schaffen, also die lieben Leser gedrängt? Das habe ich verstanden, aber das zustande gekommen dieses Materials finde ich verboten. Und ich darf mittlerweile hier verraten, dass ich in meinem früheren Leben, als ich selbst Medienredakteur bei EPD Medien war, genau dieses Material von dem Kollegen auf dem Tisch liegen hatte. Er hatte es auch uns zum Abdruck angeboten. Das war vor ungefähr 6-7 Jahren. Und ich habe es schon damals abgelehnt, das zu drucken, und zwar aus zwei Gründen. Erstens war es mir viel zu sehr fokussiert auf die Süddeutsche Zeitung. Also die Breite der späteren Recherche fehlte mir da noch. Aber vor allem, das war eben keine verdeckte Recherche, sondern der war Jungredakteur, der war angestellt und freier Mitarbeiter. Er kam gerade von der Journalistenschule und alle gingen davon aus, das ist ein aufstrebender Jungjournalist und den wollen wir jetzt mal hier fördern, der will was bei uns lernen und man vertraute sich gegenseitig. Und da fängt er an, die Kollegen mit einem versteckten Knopfmikrofon abzuhören. Und als ich mir damals natürlich als Redakteur, der nachfragt, diese Entstehungsumstände habe erläutern lassen, da war für mich klar, das drucken wir nicht, weil es wirklich unter akutem, schlimmem Vertrauensbruch entstanden ist und B, auch in diesem Fall das Redaktionsgeheimnis verletzt wurde.
Ja, ist jetzt fast komisch, in welcher Eintracht wir hier durch den Abend marschieren. Das Wort des Vertrauensbruchs finde ich auch zentral. Das wäre für mich sozusagen ein entscheidendes Kriterium, Klammer auf, Klammer zu, wie sich einige vorstellen könnten, finde ich sozusagen die Seniors bei der Süddeutschen, dass mitunter der publizistische Arm des Finanzamtes so ein Schlaglicht hat, würde aber nicht dazu führen, zu sagen, wir drucken es trotzdem. Ich will noch mal deutlich machen, Frau Kurz, was Sie gesagt haben, mit den technischen Möglichkeiten und das, was man im Augenblick alles machen kann. Ich glaube, und das sage ich jetzt als jemand, der kein Techie ist und trotzdem begeistert die Digitalisierung unserer Redaktionen betreibt, uns ist vollkommen klar, in dem Moment, ich habe mein iPhone jetzt gerade weggepackt, alles, was wir damit machen, wir haben iPads, uns ist, glaube ich, vollkommen klar, und das ist gewissermaßen die Psychologie, ich würde es jetzt nicht sagen, die Psychopathologie, aber es hat also, dass man, wer es drauf anlegt, wer will, kann deine E-Mails lesen, er kann sozusagen ganz weit kommen und bei diesen Recherchen. Und ich finde sozusagen, unsere Herausforderung ist so, wie wir jede Recherche einzeln nehmen, muss jeder Journalist für sich definieren, wie weit er dieser ja sehr offen oder sehr klaren Herausforderung entgegentreten will oder einfach sagt, ich mag zwar keine Transparenz, aber ich lasse es zu. Wenn es Leute gibt, die sich gerne meine E-Mails anlesen, sollen sie. Viel Spaß damit. Und natürlich nicht, wenn es andere Leute gefährdet und so weiter, aber da können wir, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Und bei Axel Springer, um das nochmal zu sagen, das meine ich nicht nur pro domo, diese Auseinandersetzung, was macht man, wo ist das Mischfeld, das ist für uns, glaube ich, ein größeres Thema als für die Taz, Mischfeld zwischen Anzeigen und Redaktion und so weiter. Da ist so interessant, dass zum Beispiel das Aktiengewerbe, wenn man eine Aktiengesellschaft ist, gibt es eine Compliance-Abteilung, die in einer Art und Weise gewissermaßen jeden kleinsten Verstoß, wir haben wirklich eine Compliance-Abteilung, die groß ist, mir als so einen schluffigen Liberalen geht das manchmal echt auf den Wecker. Es wird alles überprüft. Also wir haben diese Selbstüberwachungsmechanismen, weil wir eine Aktiengesellschaft sind, ganz stark internalisiert. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber trotzdem, Herr Kaul, um Ihre Frage zu beantworten, Ich finde, es ist eines der bedeutenden journalistischen Themen. Ich habe vorher bei Condé Nast gearbeitet, wo man sicherlich nochmal ein anderes Verständnis hat, sozusagen, wie das redaktionelle Selbstverständnis mit Anzeigenkunden und so weiter aussieht. Und ich glaube, dass die Fragestellung, die dieser Kollege gestellt hat, eine sehr wichtige für den Journalismus ist. Dass ich aber mit Professor Lilienthal übereinstimme, dass der Weg, den er gewählt hat, eben falsch ist. Und es hätte andere Wege gegeben, so wie bei dem ersten Text, den er damals in der Taz veröffentlicht hat, dass eben sozusagen, es ist ein Thema, natürlich auch, wenn die Süddeutsche mit dieser Fragestellung, man hätte Leute anrufen können, man hätte sie fragen können, man hat den Kollegen Krach, Kister, wen auch immer, die Geschäftsführung fragen können. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten abseits des Denunziantentums.
Ja, ich würde das auch ganz gerne kurz beantworten, Herr Kaul. Den Vorrednern, was die Differenzierung angeht der Fälle, will ich gar nichts hinzufügen. Ich will aber schon betonen, das persönliche Verhalten, das ist ein strafbares Verhalten, wenn man Lauschangriffe startet. Das ist alles im Strafgesetzbuch 201a festgehalten. Aber mich stört an der ganzen Diskussion natürlich, dass das sofort personalisiert wird und auch wir jetzt dabei sind, eine Person und Fehlverhalten möglicherweise einer Person zu bewerten. Aber die Strukturen und die Rahmenbedingungen, die treten dann ja auch ganz gerne in den Hintergrund. Das hat mich auch schon vor 4-5 Jahren gestört. Die Taz hat das sehr ehrenvoll, das war ja offensichtlich der Kollege, publiziert, was in deutschen Verlagen wohl an Missstand und Praxis da ist. Der Presserat moniert bei jeder Sitzung mindestens 3, 4, 5 Fälle, jetzt beim letzten Mal wieder 3 Rügen, vorgestern oder vor 3 Tagen haben wir die ausgesprochen, Ziffer 7, Trennungsgrundsatz verstoßen, da berichtet kein einziges Blatt drüber, das wird überhaupt gar nicht thematisiert. Die SZ, hier die Süddeutsche, die verteidigt auch nur ihre Position gegenüber dem früheren Redakteur, kann ich verstehen, aber das ist auch zu wenig, es sind immer nur die anderen. Ich denke, das ist eine Frage, die uns alle betrifft und die auch ein ganzes Stück für den zunehmend zu beobachtenden Vorwurf, der kommt, des Glaubwürdigkeitsverlustes bei uns ausmacht. Wenn wir das nicht mehr hinkriegen, diese strukturellen Probleme der Abhängigkeit von Redaktionen von anderen Interessen von außen zu thematisieren, dann ist das relativ schlecht und dann ist das auch ganz schlecht bestellt um die Branche.
Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Also das ist zum einen der Inhalt, ne? Und das andere ist eben die Art und Weise der Recherche. Fällt jetzt hier immer das Wort Vertrauen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn sich ein Jungredakteur als freier Mitarbeiter anstellen lässt und dann Bänder laufen lässt, es mitschneidet, es hinterher veröffentlicht, klar hat er das Vertrauen gebrochen. Aber wenn ich jetzt auch wenn ich sozusagen investigativ recherchierend mir einen fremden Namen gebe und irgendwo hingehe und recherchiere, oder Herr Wallraff hat natürlich im weiteren Sinne auch das Vertrauen gebrochen. Es ist immer, wenn ich irgendwo hingehe und arbeite, ein Arbeitsverhältnis eingehe, gehe ich immerhin auch ein Vertrauensverhältnis ein, was ich dann breche, wenn ich die Informationen nutze, die ich dadurch gewinnen kann.
Frau Bull, darf ich den Satz noch kurz zu Ende bringen? Also, wir können ja gerne wieder auf den spezifischen Fall hier zurückgehen, aber ich habe vor 2 Wochen festgestellt, da macht sich die deutsche Großindustrie, die DAX-Unternehmen, die machen sich Sorgen um die journalistische Unabhängigkeit. Die schreiben einen DAX-Compliance-Kodex. Und ist ja schon hochinteressant, also und hochbedenklich. Also natürlich können die das und sollen die das auch, aber es wirft spiegelbildlich eigentlich auch für uns ein paar Fragen auf, ob wir das nicht mehr selbst hinkriegen oder selbst sorgfältig beackern können, das Feld. Finde ich also wichtig und selbstverständlich können wir über die persönlichen Verfehlungen bei einer Recherche reden, klar. Danke.
Wir haben es ja schon ein ganzes Stück weiter. Ich würde eigentlich ganz wenige Anmerkungen nur machen. Also ich glaube, die Beispiele, die du so zusammenbringst jetzt hier, Martin, die sind natürlich insofern interessant, dass 2 davon ganz klar rechtswidrig sind. Aber man kann natürlich gute Gründe haben, warum man gegen Recht verstößt, nämlich aus ethischen Gründen. Und als Leser dieser Geschichte muss ich natürlich sagen, also jetzt gar nicht vom journalistischen Standpunkt, sondern als Leser fand ich natürlich, also die sie abgelehnt haben, diese Geschichte, fand ich natürlich einen hochinteressanten Einblick in eine Redaktion, die es so nicht mehr gibt. Die Geschichte ist ja schon ein bisschen älter. Und dahinter steht ja auch ein gewisses Machtgefälle. Das ist ein junger Journalist, der sich vielleicht sagt, Hier läuft das nicht richtig.
Ja, aber wenn man anfängt, die eigene Ethik, weil man so das ethische Gefühl hat, über sozusagen die Rechtsstaatlichkeit zu setzen, dann wird es echt sehr problematisch.
Aber das ist die Natur der Ethik, dass man manchmal.
Ja, aber das ist sozusagen, das ist so ein deutscher Ethik, wir sind die Anständigen, sonst was, Wahnsinn, der dahinter steht. Da habe ich echt mein Problem.
Bernd Picker, unser Auslandskollege, will was zur deutschen Ethik sagen. Oder ja, auch
Korrespondent. Korrespondent nicht, ich bin ja hier Auslandsredakteur. Entschuldigung. Das ist ein interessanter Punkt genau an der Stelle. Ich glaube, was uns ja tatsächlich alle so beschäftigt hat, ist, und wir wissen bis heute nicht, zu welchem Behufe dieser Keylogger eingesetzt wurde und was eigentlich geschehen sollte mit den Daten, die da abgegriffen wurden. Aber was uns tatsächlich alle so wuschig gemacht hat, ist genau dieser Vertrauensbruch. Andersrum, was ich mich natürlich gefragt habe, soviel ich weiß zumindest, da wo mal Sachen aus der Taz interner irgendwo veröffentlicht wurden, die wir eigentlich nicht gerne zu dem Zeitpunkt zumindest nicht veröffentlicht gehabt hätten, ist das nie aufgrund von Abhören, aufgrund von Einsatz irgendwelcher technischer Mittel entstanden, sondern weil irgendjemand bei Ulrike Simon angerufen hat oder bei anderen Medienredakteuren und was erzählt hat, was nicht rechtswidrig war, nur auch eine Art von Vertrauensbruch. Und wenn man es ganz, ganz streng haben will, wir haben das natürlich nie geächtet hier intern oder sonst was, ja auch Quatsch, weil das Haus wollte immer offen sein und bezieht alle in solche Debatten mit ein. Aber trotzdem hat es einen fürchterlich gewurmt zum Teil, wenn man mit Medienredakteuren anderer Häuser zu tun hatte, die in einer Art und Weise und einer Detailfülle informiert waren über das, was bei uns wenige Stunden vorher intern besprochen wurde, dass es schon heftig ist. Gibt's da einen ethischen, presserechtlichen, was das Redaktionsgeheimnis betrifft, Unterschied der Methode, also macht die Methode des Einsatzes eines Keyloggers gegenüber dem, jemand plaudert einfach, ist da ein qualitativer großer Sprung? Und zweite und Anschlussfrage, wir sind ja alle, zumindest die und ganz viele Punkte, Herr Poschert, wenn Sie sagen, Rechtsstaat geht vor, ganz viele Punkte, die es unbedingt an die Öffentlichkeit zu bringen, galt in der Geschichte und ich meine, Snowden gehört dazu, aber auch die Pentagon Papers und so weiter sind durch Rechtsbrüche an die Öffentlichkeit gekommen und zwar Rechtsbrüche, für die ich herzlich dankbar bin. Ist jetzt ein Rechtsbruch gegenüber einer Redaktion und ich sehe die SZ-Geschichte genauso und habe mich, als ich das schon gelesen habe, anders als Martin Kaul, der es erstmal gut fand, ich fand es von Anfang an, habe ich gedacht, ups, läuft der hier auch so rum und ist verkabelt und nimmt uns alle auf, ohne dass ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, wir hätten Skandale zu verbergen, aber ich will so nicht arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, womöglich ist da einer, der schneidet alles mit, was man in der Raucherecke bespricht. Klammer zu. Wie weit stehen wir als Journalisten mit unserem Redaktionsgeheimnis und unseren Interna, die vielleicht keine Skandale sind, aber erstmal interner, besonders geschützter gegenüber anderen Betrieben, Behörden etc., die ihre Geheimnisse auch haben und die wir, wo unsere ganze Zunft selbstverständlich darauf angewiesen ist, dass irgendjemand, der vielleicht mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist, der sich persönlich zurückgesetzt fühlt, der aus sonstigen Motiven uns was steckt, das eben tut.
Danke, gehen wir ruhig hier durch. Ja, Sie müssen den Fall differenzieren. Rechtlich ist das unzulässig, weil strafbar. Da kann er Rechtfertigungsgründe beim Richter vortragen, da kann er auch für freigesprochen werden. Das ist aber eine rein juristische Frage. Arbeitsvertraglich ist es ein Thema. Das müssen Sie arbeitsvertraglich regeln. Das wird es auch zu entscheiden sein. Und dann ist es eine ethische Fragestellung. Es ist eine andere Fallhöhe, ob ich im Pentagon was aufdecke oder ob ich bei der Taz hier irgendwie die interne Kommunikation öffentlich machen will. Es ist eine ganz andere Gangart. Die Frage, sagt da der Ethikkodex was über die Methoden aus? Wir haben uns vor 4 Jahren mal sehr ausführlich mit einer Recherche der Bunten, die haben ausgelagert, über Müntefering und andere Ministerpräsidenten beschäftigt. Der Stern hat das öffentlich gemacht. Das ist ausgegangen wie das Hornberger Schießen, weil es letztlich natürlich von beiden Verlagen da auch dem Presserat gegenüber keine verwertbaren Sachen war. Aber wir haben es öffentlich gemacht und wir haben auch in einer öffentlichen Diskussion mit den verantwortlichen Chefredakteuren aber mindestens herausgearbeitet, dass nachrichtendienstliche, nämlich was BND und was wer auch immer hier mit staatlicher Unterstützung darf oder was kritisiert wird ja auch von uns, was nachrichtendienstliche Methoden sind, unter journalistischer Arbeit eben nicht stattfinden darf oder von Journalisten nicht stattfinden darf. Und da gehört Keylogger, würde ich denken, automatisch mit dazu. Das ist unethisch. Das finde ich nicht korrekt und nicht der Ethik entsprechend.
Ich möchte zwei Aspekte ansprechen. Die eine Frage war die nach dem qualitativen Unterschied. Der ist für mich natürlich offensichtlich. Nämlich der eine ist, dass wenn jemand mit jemandem spricht, dann muss es nicht unbedingt belegbar sein. Und zwar belegbar in beide Seiten. Für den, der dokumentieren will und für den, der sozusagen entweder Abhöropfer ist oder der kommuniziert. Ich glaube schon, dass es ein qualitativer Unterschied ist. Und das sieht man ja auch gerade an diesen Beispielen. Ich muss selbstverständlich nochmal was Grundsätzliches zur Ethik sagen. An Sie, Herr Poschert, aber auch generell. Also ich bin seit 15 Jahren in einer Gruppe, die sich mit Ethik und Informatik beschäftigt, wo wir so Mediationen machen und Fallbeispiele. Und das Kennzeichen von ethischen Fragestellungen ist ja gerade, dass man es mit sich und seinem Gewissen abmachen muss. Die Strafgesetze oder sonst irgendwelche Gesetze spielen oft keine Rolle, wenn man mit dem eigenen Gewissen zu tun hat. Und deswegen reden wir auch in dem Fall eben über bestimmte Fälle, die man nicht verallgemeinern kann. Und selbstverständlich werden sie verdammt nochmal die Pflicht haben, in manchen Fällen Gesetze zu übertreten, schlicht, weil ihnen ihr Gewissen das sagt. Und ob das später für rechtmäßig oder vielleicht ganz okay zumindest, oder jedenfalls wird man nicht dafür nach Guantanamo geschickt, erklärt wird, entscheidet manchmal erst die Geschichte. Aber ich denke, das sollten wir schon bedenken, wenn wir über so eine ethischen Fragen reden.
Ja, ich habe diese Runde hier eröffnet mit einem Outing. Ja, ich habe Ihnen gewissermaßen ein Beispiel gegeben, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben und entschieden haben, ein Kassiber-Interview mit Christian Klar zu machen. So. Trotzdem, ich kann einfach sagen, diese Art von Wertschätzung für Ethik und die eigene Moral gewissermaßen in den Fokus zu stellen, ist ja was sehr Deutsches und Protestantisches. Und das ist etwas, was im Augenblick halt doch, das ist im Augenblick etwas, was sozusagen oft genug dafür genutzt wird, andere Sachen zurückzustellen. Und Ihre Fragestellung, ich kann sie nicht pauschal beantworten, wie ich versuche bei all diesen Fragen, ich kann sie nicht so pauschal beantworten. Natürlich vor dieser Herausforderung, wie ich gesagt habe, Case by Case muss man sich das angucken. Und Case by Case habe ich die Frage von Kollegen Kaul beantwortet, habe gesagt, für mich hört es da auf. Und ich habe nur auf die Kollegin des Chaos Computer Clubs so reagiert, weil gesagt, ja, mein ethisches Gefühl sagt mir, ja, ich finde es irgendwie so auch ganz, und das geht mir im Augenblick ein bisschen zu schnell. Hat man irgendeinen moralischen Grund, den man anführen kann, schon fährt man über die Ampel der Rechtsstaatlichkeit. Für mich als notorischen Verkehrssünder ist das etwas, ich kann es nachvollziehen und trotzdem ist es falsch.
Möchtest du auf die Provokation eingehen? Wahrscheinlich kann man, also das ist wahrscheinlich wirklich eine Frage, inwieweit man sich mit solchen Gewissensfragen beschäftigt hat. Selbstverständlich hat niemand gesagt, dass das immer gerechtfertigt ist, aber das ist vor allem Entscheidung von dem Handelnden. Und es zu bewerten auch über die Motivation. Das finde ich eine Selbstverständlichkeit. Und für viele von diesen Beispielen, die wir hatten, kann man das, finde ich, auch ganz gut zeigen.
Also, ich stelle mir mal vor, ich sei Taz-Redakteur und habe ein Gespräch mit der Chefredakteurin Ines Pohl. Und da kündigt die mir eine grundlegende Trendwende in der Ausrichtung der Zeitung an. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und das plaudere ich an einen kritischen Medienjournalisten aus. Oder ich höre von dergleichen in einer Redaktionskonferenz und plaudere das ebenfalls aus. In diesen Fällen wäre das Redaktionsgeheimnis verletzt. Es wäre auch die Loyalitätsverpflichtung aus dem Arbeitsvertrag verletzt. Und dennoch finde ich solche Fälle, wo man sozusagen aus dem freien Diskurs etwas aufgeschnappt hat, findet es nicht gut und gibt es weiter, finde ich nicht so skandalisierenswürdig wie zum Beispiel ein Keylogger. Warum? Der qualitative Unterschied liegt doch daran, dass ich in dem Moment, wo so ein Ding an dem PC von Individuen hängt, ich die gesamte individuelle Kommunikation überwache und einen Beifang bekomme, der überhaupt nichts mit Journalismus zu tun hat. Der vielleicht schreibt dieser Mensch auch mal private E-Mails während seiner Arbeitszeit. All das wird zu meiner Kenntnis gebracht und das geht gar nicht. So, und ganz wunderbar ist Ihr Beispiel Pentagon Papers. Da stimme ich mit Ihnen überein. Es ist gut, dass die Welt davon erfahren hat und dass da mit der Vietnamkrieg schneller beendet wurde, als er sonst beendet worden wäre. Aber erstens, das war ja damals ein Kriegsplaner aus dem Pentagon, der plötzlich moralische Skrupel bekam, Daniel Ellsberg. Und leider war damals noch kein USB-Stick erfunden. Und deswegen stellte sich dieser Mann des Nächtens, er hatte die Akten aus dem Pentagon mitgebracht, des Nächtens an einen Xerox-Kopierer der ersten Generation unter Einspannung seiner Kinder, also auch der Straftatbestand der Kinderarbeit, war erfüllt. Die Kinder mussten dabei helfen. Und diese Fotokopien wanderten dann an die New York Times, wurden dieser Zeitung also zugespielt und wurden von ihr veröffentlicht und der Vorgang wurde skandalisiert. Eine gute Sache. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, schon damals hätte bei der New York Times jemand gesessen und hätte das Redaktionsgeheimnis verletzt und hätte dem FBI oder der CIA ausgeplaudert, wer der Informant aus dem Pentagon ist. Und deswegen ist dieses Beispiel hervorragend geeignet zu zeigen, warum Redaktionsgeheimnis eine heilige Sache ist.
Ich möchte nochmal vom Pentagon auf die individuelle moralische Abwägung zu sprechen kommen. Ich möchte Ihnen widersprechen, Frau Frau Kurz, Entschuldigung. Sie haben eben versucht, zwischen Ethik und Recht eine scharfe Trennung einzuziehen, die ich so nicht sehe. Und ich will das auch begründen, warum ich das nicht so sehe, weil ich denke, beides sind Normensysteme, die sich auch partiell durchaus nicht nur wechselseitig beeinflussen und überlappen, die sich auch die auch hineinwirken in die jeweils andere Sphäre. Und wenn Sie eine ethische Fragestellung etwa jetzt hier in diesem Kontext zu bewerten haben, ganz individuell, dann haben Sie auch eine ethische Verpflichtung, finde ich, dass man die Rechtsnormen, insbesondere die Strafrechtsnormen, die sich die Gesellschaft dafür gegeben hat, mit in die ethische Abwägung hineinzudenken, also mit zu betrachten und mit zu bewerten. Sie können die nicht einfach außen vor lassen und können sagen, naja, das Recht ist eins, aber unter Umständen habe ich eine komplett andere individuelle Ethik und die bringt mich vielleicht sogar in die Situation zu sagen, ich muss das Gesetz jetzt hier, ich habe die Verpflichtung, die ethische Verpflichtung, das Gesetz zu übertreten, halte ich für sehr problematisch, weil das natürlich zu einer kompletten Relativität führen würde, die auch so, finde ich, nicht gewollt ist. Insbesondere jetzt in dem Fall geht es eben um Persönlichkeitsrecht, es geht um Datenschutz im ureigensten Sinne. Das sind auch klassische Rechtspositionen, wo sich auch eine ethische Bewertung, wo sie sich auch mit arrangieren muss. Da muss sie sich auch mit stellen. Man kann dann ja nach einer Güterabwägung irgendwann zu der ethischen Position kommen, kann sagen, ich halte aber das öffentliche Interesse für größer und lasse die Persönlichkeitsrechte dann in den Hintergrund treten. Dann müssen sie dann in die Vorlage treten, dann müssen sie sich auch für verteidigen und dann müssen sie letztlich auch Kritik für in Anspruch nehmen. Aber das als ein anderes Normensystem zu betrachten, halte ich für bedenklich.
So wie ich Konstanze kurz verstanden habe, habt ihr ja durchaus sowas wie eine Hacker-Ethik. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen. Also, dass es eben nicht so völlig freischwebend nur ein ganz individuelles Ding ist, sondern dass ihr euch da durchaus in einem verfassten Rahmen auch bewegt.
Wir haben eine Hacker-Ethik, die ist sehr alt. Also, die hat mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel und kommt aus einer Zeit, natürlich, also wo Rechner noch Schränke waren, ist dann übertragen worden und der CCC hat die erweitert vor 20 Jahren. Also, ich wollte nicht so verstanden werden, dass ich irgendwie zu einem aktiven Rechtsbruch aufrufe oder sonst was in der Art. Selbstverständlich denke ich, dass das Rechtssystem ein Normensystem ist, das wir auch in der Regel in einem längeren Prozess allesamt selbst entwerfen und zwar auch nach ethischen Grundsätzen. Aber selbstverständlich sind das für mich getrennte Räume. Und ich habe ja kurz erwähnt, ich bin in so einer Ethikgruppe, das sind immer ethische Dilemmata, die sich stellen, die mit Technik zu tun haben, mit denen wir dort arbeiten seit 15 Jahren. Und um die Studenten zu sensibilisieren, über Ethik zu reden und gerade nicht übers Recht, entwerfen wir Fallbeispiele, wo wir auch immer wieder die Studenten darauf hinweisen müssen, dass sie hier nicht über Rechtsprobleme reden, sondern sich mit sich selber und ihrem Wertesystem abmachen müssen. Deswegen halte ich es in gewisser Weise für sehr getrennte Bereiche. Damit will ich aber nicht sagen, dass man sich leicht machen muss. Aber ich glaube, dass man in manchen Punkten, wenn man seinem Gewissen folgt und genau diese Abwägung macht, auch dazu verpflichtet ist, gewisse Gesetze zu brechen. Und gerade, und damit meine ich aber nicht, sich leicht machen oder ich will schon gar keinen Verkehrsvergleich ziehen, aber gerade in dem Technikbereich haben wir viele solche Beispiele. Die Hackerethik im Konkreten ist keine normative Ethik, also in dem Bereich, aber sie bietet uns einen Reflexionsrahmen, immer wieder, weil wir uns darüber streiten und weil sie vor allen Dingen eine wichtige Komponente hat, nämlich die Weitergabe von Wissen, die sehr Teil der Hackerkultur ist. Mhm. Und das besteht natürlich heute auch darin, dass wir mehrere Generationen Hacker haben, die oft Hilfe stellen bei solchen ethischen Entscheidungen, weil junge Menschen in der Regel anders als ältere darüber urteilen. Also das ist ein bisschen der Kern der Hackerethik. Und sie hat eine Komponente, die genau die private Daten oder private Daten nicht missbrauchen lassen soll, aber öffentliche nutzen soll. Also dieser schwierige Dualismus von Daten.
Gerion. Das Mikro kommt. Gerion Asmo, zuständig für die Seite 1 und die folgenden ersten 4 Seiten.
Genau, und auch langjähriger Kollege hier von der Taz. Und ich muss jetzt doch nochmal auf den Fall Heiser zurückkommen. Und zwar wirklich, weil alle Punkte im Detail hier auf dem Podium gesagt wurden, dass es immer so wunderbar hin und her geht. Es wurde vorhin gesagt, ja, stellen Sie sich vor, ein Beispiel Pentagon, da ist ein junger Kollege, der merkt auf einmal irgendwo in der Firma, wo er arbeitet, gibt es Missstände und dann geht er zum Kopierer und bringt die Sachen nach draußen und bietet sie anderen Leuten an. Das ist die Pentagon-Geschichte. So viel ich verstanden habe, ist das Podium ziemlich einig, das ist okay gewesen. Zumindest, dass man darüber nachdenken kann. Das ist für mich übersetzt auf den aktuellen Fall die erste Geschichte von SZ-Leaks. Da ist ein junger Kollege, der bei der SZ in der Redaktion arbeitet, merkt, da sind Missstände in einer Verlagsgeschichte, da wird Berichterstattung und Anzeigengeschäft miteinander vermischt, so hat er es damals gesehen. Er versucht, das zu belegen, er geht nicht zum Kopierer, sondern schneidet Gespräche mit und geht raus und bietet das anderen Journalisten an über Jahre. Andere Journalisten haben immer wieder gesagt, Herr Lilienthal ist ein Beispiel dafür, nicht das einzige, dieses Material reicht mir nicht. Okay, bis dahin ist die Geschichte allen okay. Dann geht es weiter, Herr Lilienthal hat gesagt, man müsste eine weitergehende Recherche machen. Genau das hat der Kollege Heiser gemacht. Er hat eine weitergehende Recherche gemacht, hat eine ganze, aus diesem Wissen heraus, aus dieser persönlichen Betroffenheit, eine große Recherche angestellt, bei allen möglichen Verlagen in Deutschland, Anzeigengeschäft geguckt, Mischungsanzeigengeschäft, Verlagsgeschäft, hat darüber eine große Geschichte in der Taz geschrieben, für die er viel gelobt worden ist. Auch das immer noch vollkommen okay.
Da war die Süddeutsche nicht bei.
Da war die Süddeutsche nicht bei, weil er immer noch gesagt hat, aus persönlicher Betroffenheit auch, das ist meine Geschichte, das kann ich trennen und so weiter und so weiter. So, und jetzt kommt immer noch der aktuelle Fall SZ-Leaks, dass er sagt, 7, 8 Jahre später, das war ursprünglich meine ursprüngliche Motivation und ich habe jetzt den aktuellen Fall und dass ich mitkriege, die SZ hat eine große Geschichte mit den Schweizer Konten und so weiter und wie die ganzen Steuergeschichten dahin laufen und ich kann belegen, dass die SZ vor 7, 8 Jahren genau auf ihren Anzeigenverlagsseiten solche Geschichten promotet hat. Im Sinne ihrer damaligen Anzeigenkunden, nämlich die Banken, die genau diese Geschäft gemacht haben. Da ist ein Kollege, der ist sehr empört und er hat diese Geschichte mehrfach angeboten. Also, und jetzt kommt der Moment, Ethik oder Recht. Er fängt das an für sich abzuregen. Sebastian Heiser ist, so wie ich ihn kenne, ein hochmoralischer Mensch. Er hat das sehr gut abgewägt und wer seine Sachen auf dem Blog einliest, hat das auch rechtlich abgewägt. Also er hat entsprechende Urteile genommen, hat daraus seine Schlüsse gezogen, dass er meint, er ist da immer noch in einem Grenzbereich, aber er kann Dinge tun. So. Und wenn ich jetzt an den Punkt komme, dass ich in so einem Fall letztendlich nur von mir selbst die Verantwortung trage, und das hat er in diesem Fall getan, dann ich hätte das nicht gemacht persönlich, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass er in dem Fall SZ-Leaks genau das gemacht hat und einen Missstand an die Öffentlichkeit gebracht hat. So, und das ist unheimlich schwierig und das ist genau der Punkt, über den wir diskutieren. Wie kommt man in diesem heißen Fall da weiter? So, und dann kommt der dritte Schritt.
Ich hätte eine Frage.
Jetzt kommt der dritte Schritt noch und dann ist der, ein paar Tage später kommt der Keylogger bei uns in der Redaktion und irgendwie gehört man auf einmal zum Kreis der Betroffenen und es ist so ein bisschen pervers, aber manchmal habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn Sebastian Heiser jetzt mit einer super Geschichte käme und belegen würde, warum er das gemacht hätte. Hat er leider nicht und ich glaube auch nicht, dass es die gibt. Ja, das ist dann wieder eine andere Ebene, wo ich natürlich irgendwie sage, geht gar nicht. Aber der Punkt davor, also wo ich letztendlich nur in einem Extremfall, ob ich nun ein kleiner Journalist in einer Anzeigenabteilung oder ein Edward Snowden in der NSA oder irgendwo ein Typ im Pentagon bin, immer mit mir selbst irgendwie im Reinen sein muss, das ist der schwierige Punkt. Und da hilft uns diese Diskussion ein bisschen weiter, aber letztendlich bleibe ich im Extremfall immer ganz alleine damit.
Ich habe nur eine Frage, weil vielleicht gibt es da auch so eine Sonderempfänglichkeit für sowas. Sie attestieren ihm, er ist ein hochmoralischer Mensch, wenn ich Sie richtig zitiere. Macht es denn einen Unterschied? Also wenn jemand, ist er hochmoralisch, dann kann er es. Wäre es jetzt ein richtig mieser Socken gewesen, dann nicht. Was ist sozusagen...
Seine Beweggründe.
Welches Bonuskonto wird, der ist moralisch. Das ist ja auch eine Debatte, die in der Politik andauernd im Augenblick sozusagen geführt. Es gibt die moralischen, es gibt die weniger moralischen. Es gibt moralische Positionen, ist das. Es gibt sozusagen beim Recht, Demonstrationsrecht so ansehen, das sind die moralischen, das sind die nicht moralischen. Und diese Art von manichäischem Verständnis, ich will sie einfach nur verstehen.
Es geht, gar nicht darum, ob ich seine Moral in diesem Fall jetzt akzeptabel finde oder nicht. Aber einfach nur, er ist ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken über sowas gemacht hat. Also jedenfalls nicht einer, der einfach leichtfertig mal eben über Dinge überschritten hat, bloß weil er das geil findet oder so. Oder weil das ist eben nicht der Fall. Ja, bis dahin ja.
Also bloß weil er sich Gedanken drüber macht, ist das noch nicht besonders ehrwürdig, denke ich, und besonders achtens.
Nee, man kann auch beim Denken ans falsche Ende kommen, das stimmt schon.
Man muss es ja vielleicht ein bisschen mal auch befragen. Sie verfügen offensichtlich ja auch darüber, über die Gabe, die Motive im Einzelnen zu bewerten. Da hätte ich jetzt auch eine Frage an Sie. Warum geht Heiser denn hin und hat 6, 8, 9 Jahre die SZ-Geschichte auf Lager, die kriegt er nirgendwo los. Und dann kommt die SZ und hat einen Coup irgendwie, den sie landet. Und dann kommt er mit dieser Sache. Dann ist es doch.
Das nenne ich Journalismus, Sicht, wenn ich eine gute Geschichte habe und zum richtigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit damit zu gehen.
Darf ich den Satz kurz noch zu Ende sagen? Das hat aber natürlich auch so ein bisschen den Nachgeschmack. Naja, da hat jetzt das alte Haus hat Erfolge und die möchte ich jetzt ein wenig differenzierter hinterfragen, madig machen, was auch immer. Es ist aber ein bisschen, das will ich damit sagen, es ist ein bisschen weg von dem ursprünglichen kritischen Ansatz, den er hatte vor 8 Jahren, vor 9 Jahren. Das finde ich schon, hätte er sich fragen müssen in dem Kontext. Und darüber hinaus auch die Frage, ob nicht eine Verfolgung eines investigativen Themas, was ich sehr engagiert verfolge mit allen möglichen Mitteln, ob ich das tatsächlich 8 Jahre liegen lassen kann und dann auf einmal aus dem Off komme damit. Das finde ich auch moralisch angreifbar. Da muss man sich auch die Frage stellen, ob nicht der Zeitablauf das Ganze ein wenig relativiert. Und außerdem noch, wenn ich höre, Herr Lilienthal und x andere Redaktionsleiter haben ihm einen Laufpass gegeben, das müsste ihn ja auch ein bisschen nachdenklich machen.
Entschuldigung, nur kurz dazu. Erklärt sich das nicht, also nicht, dass ich die Position, die ich jetzt vortrage, teile, aber erklärt sich das nicht daraus, dass durch die Veröffentlichung in der Süddeutsche überhaupt erst der Kontrast klar wird? Das heißt, erst durch die Veröffentlichung in der Süddeutschen wird doch die moralische Haltung dieses Mediums, der Süddeutschen, zu einem öffentlichen Thema, was im Mediendiskurs einerseits und im steuerpolitischen Diskurs sozusagen von unbestreitbarer öffentlicher Bedeutung ist. Und ich bin, wie gesagt, selbst nicht sicher in meinem Urteil, aber man kann es auch genau umgekehrt argumentieren. Man kann auch sagen, jetzt erst ist es legitim, diese Veröffentlichung zu tätigen, weil sie in einem Kontrast steht zu einer Pose oder Haltung, wie auch immer man sie bewertet, von diesem Medium, über das ich nun sozusagen den Schinken, der 8 Jahre lang gereift ist, fein in kleine Stücke schneide und frisch serviere. Ja. Und das ist also genauso, kann man es nämlich auch sehen, oder?
Ja, das muss ich eingestehen. So
Herr Lilienthal, dann Ulrike. Martin, gibst du dein Mikro nach hinten? Genau.
Ich muss jetzt so lange zuhören und weiß gar nicht, ob ich meinen roten Faden noch hinkriege. Also zunächst einmal teile ich gar nicht Ihren Pessimismus. Es ist wohl wahr, dass wir für die berufliche Zukunft dieses Kollegen sehr pessimistisch sein müssen und das tut mir auch sehr leid. Aber für die Schärfung unserer Grundsätze im journalistischen Gewerbe müssen wir, glaube ich, nicht pessimistisch sein, weil wir hier anhand dieser Kasuistik doch schon einige No-Gos herausgearbeitet haben, die es zukünftig zu vermeiden gilt. 3 kleine Gedanken noch zu dem, was Sie einwenden zu unserer Argumentation. Zunächst, richtig ist, Herr Heiser hat sich auch auf mein Urteil in Sachen Marienhof berufen, wie ich finde, zu Unrecht. Für mich liegt im Folgenden ein wichtiger Unterschied. Er konnte vielleicht mit diesen heimlich mitgeschnittenen Kollegengesprächen belegen, dass die Süddeutsche Zeitung Beilagen textet für die Finanzwirtschaft und im Grunde zur Steuerflucht auffordert. Dass aber überhaupt Verlage redaktionell getarnte Werbung machen, ist ein chronisches Problem, war schon damals ein chronisches Problem, war allgemein bekannt, niemand konnte es so richtig belegen. Und in meinem Marienhof-Fall war es doch so, die Diskussion über Schleichwerbung im Fernsehen im Jahre 2005 war zunächst eine Diskussion, das ist optisches Placement, da wischt die Kamera über das Tannenzäpfle, ja? Lohnt das eigentlich die Aufregung? Und ich konnte belegen, übrigens nicht nur mit diesem heimlich mitgeschnittenen Video, was Dritte gefertigt haben, sondern eben auch aus vielen anderen Quellen, nein, es ist mehr als optisches Placement. Man kann Sätze kaufen. Mhm. Es konnte sowohl Eltur-Sätze kaufen in den Dialogen, wie auch die Initiative Neue Sozialmarktwirtschaft. Da ist für mich eine ganz andere Gewichtigkeit. Zweites Argument, mich überzeugt nicht, dass er dann, als er in der Taz die Breitenrecherche veröffentlicht, da wurde ja belegt, das machen viele Verlage, dass er da eben die Süddeutsche gerade nicht angefragt hat. Im Gegenteil, ich hätte die Süddeutsche angefragt, weil das die Gelegenheit gewesen wäre, erstens mit meinem alten Material zu konfrontieren und zweitens herauszufinden.
Klassischer Weg.
Die machen das immer noch, oder? Mann, die haben sich gewandelt. Ja. Die haben ein Einsehen gehabt. Die sind lauter geworden. Das hätte ja auch ein Ergebnis sein können. Also insofern, das damals beiseite zu legen, finde ich nicht statthaft. Und jetzt noch ein letztes Wort. Ich habe doch den roten Faden wieder hingekriegt, zu moralisch sein. Das kann ich persönlich gar nicht beurteilen. Aber wahr ist doch auch die Art und Weise, wie er das auf seinem Blog veröffentlicht hat, ist erstens eitel und zweitens ist es selbstgefährdend. Allein schon diese Ausschnitte aus den heimlichen Aufnahmen online zu stellen, die ruhten übrigens auch in meinem Schreibtisch all die Jahre auf CD. Ich hatte die auch, weil er seine Recherche belegen wollte. Aber in dem Moment, wo ich das auf dem Blog veröffentliche, liefere ich doch der potenziell klagenden Gegenseite, sprich dem Süddeutschen Verlag, den materiellen Beweis, dass ich abgehört habe. Er hätte ja auch so tun können, als hätte er akribische Gedächtnisprotokolle.
Aber das ist dann Sebastian Heiser und das, was, glaube ich, Gerion auch ein Stück weit mit Moral meinte. Das kann man jetzt selbstgefährdend nennen, ist es vielleicht auch, aber das ist dann sein Ansatz, dann maximal transparent zu sein, weil er eben nicht irgendwie sagen wollte, ich habe das mitgeschritten und geschnitten und habe so ein wahnsinnig gutes Gedächtnis, sondern schaut her, das ist der 1:1 Beweis. Ja, ich finde nur interessant vor dem Hintergrund halt schon auch, Ulrich, ich habe dich auch noch auf dem Zettel, aber Sebastian Heiser ist in der Taz angestellt oder ein Kollege ist in einem Medienhaus angestellt. Er bietet es Ihnen an und auch dem Medienhaus. Die Redaktion lehnt es ab, die Chefredaktion, und er veröffentlicht es privat. Es ist jetzt in dem Fall sehr, sehr extrem, aber das ist natürlich auch ein grundsätzliches Problem, glaube ich, womit wir uns zumindest in der Taz und vielleicht auch in anderen Medienhäusern schon beschäftigen müssen, wenn Kolleginnen zunehmend in so Bauchläden, angestellten Verhältnissen unterwegs sind, also überall so ein bisschen. Und natürlich auch die eigene Marke durch ihre Blogs, durch ihre Facebook- und Twitter-Inkontinenzen prägen wollen und sich selber auch vermarkten wollen. Wie geht man damit um? Ich glaube, dass das eine ganz große Fragestellung wird, auch vor dem Hintergrund, dass es natürlich immer mehr freie Kolleginnen und Kollegen gibt, für die die Befeuerung der eigenen Marke immer wichtiger wird und die sich dann eben nicht in den Redaktionskodex sozusagen einfügen, sondern sich selber da wichtiger nehmen. Also müssen wir hier im Haus schon diskutieren, was darf man eigentlich auf Twitter, auf Facebook und in seinem persönlichen Blog schreiben oder auch nicht. Nochmal so ein anderer Gedanke, aber Ulrike.
Nee, die Luft, die sich bei mir angestaut hat, hat Volker Lilienthal dankenswerterweise schon rausgenommen. Also was mich auch gestört hat, ist diese Vermengung, die Süddeutsche hat. Und die Süddeutsche hat sich die Redaktion kaufen lassen. Nein, er war nicht Angestellter und auch kein freier Mitarbeiter der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, sondern er war in der Anzeigenabteilung für Sonderveröffentlichungen zuständig. Das ist nicht Redaktion, denn Redaktion und Anzeigen sind getrennt und solcher Schmu funktioniert bei den Anzeigenabteilungen. Das ist auch deren Job und es steht drüber, sonst kommt Herr Tillmanns und rügt oder macht sonstige Dinge. Es steht dann drüber hoffentlich Sonderveröffentlichungen und das sind die Seiten, die hoffentlich ein einigermaßen intelligenter Leser erkennt als Seiten, die man jetzt nicht lesen muss und schon gar nicht als redaktionell unabhängig erkennen muss. Diesen Unterschied möchte ich irgendwie schon haben, dass das nicht die Redaktion der Süddeutschen Zeitung ist. Und folglich ich mich auch nicht die Swiss Leaks nutzen muss, um zu sagen, ey, die haben doch auch mal irgendwo in der Zeitung gehabt, dass, was weiß ich, Geld in die Schweiz zu verschieben super ist. Nee, es war eben nicht die Redaktion, es waren Sonderveröffentlichungen. Das Zweite ist,
Die Frage im Raum, wer kennt als Nicht-Journalist den Unterschied zwischen der Sonderveröffentlichung einer Verlagsseite und dem redaktionellen Teil einer Zeitung und kann das definieren? Kennen
Ja.
Aber es stimmt. Die Vermischung auch von Layout, stimmt, dass die sich immer mehr angliedern, dass es ja in vielen kleineren Verlagen, das gibt's schon, also gibt's in vielen Zeitungen, nicht in allen, aber in vielen Zeitungen ist es so, dass Anzeigen mittlerweile aussehen wie redaktionelle Beiträge, so, das kennen wir ja alle
zumindest
auch.
Zumindest wir Journalisten sollten es unterscheiden wissen, ob jemand Redakteur in einer Anzeigenabteilung oder in der Redaktion war. So, O-Ton zu veröffentlichen, hast du auch erwähnt, es gibt ein Recht aufs Bild, aufs eigene Bild, und es gibt auch sowas wie Recht auf den eigenen Ton. Das 1:1 nicht verfremdet ins Internet zu stellen, ist nicht in Ordnung. Und wir sollten uns aber hoffentlich über eins einig sein: Journalismus ist immer auch Geheimnisverrat. Wenn man nicht Pressemitteilungen abdruckt, und nicht nur das veröffentlicht, was irgendwelche Unternehmen gerne lesen möchten, ist das immer auch ein Stück weit Geheimnisverrat und investigativer Journalismus erst recht. Der Unterschied ist nur, zwinge ich die Menschen, mir Geheimnisse zu verraten, womit sie sich in Gefahr begeben, zum Beispiel Arbeitsvertrag, gegen den Arbeitsvertrag verstoßen, wenn sie mir intern ausstecken, dann muss ich die natürlich, das ist Informantenschutz, schützen davor, dass denen was passiert. Aber Journalismus ist immer Geheimnisverrat. Ich darf die Menschen aber nicht zwingen, mir die Geheimnisse zu verraten mit unlauteren Methoden, sondern das ist dann meine erste Quelle und die muss ich dann im zweiten, dritten Schritt gegenchecken und mir weitere Quellen besorgen. Und das ist dann, das kann ich mir zum Teil auch in gewisser Weise erzwingen, aber das ist der normale Journalismus. Und diesen Weg sollte, also diese Differenzierung sollte man zumindest machen und die Hintergründe kennen.
Danke. Hier vorne war noch die Kollegin Halt.
Ja, ich kann vielleicht ganz kurz was sagen zu Ulrike Simon. Vielen Dank. Ich glaube, diese Differenzierung ist wichtig. Ich will noch mal ein nicht moralisches, bewusst nicht moralisches Argument einführen, was diese ganz wichtige Trennung zwischen Anzeige und Redaktion betrifft. Also das hat sich verändert. Ich mache den Job seit 25 Jahren und in der Tat gab es auch bei der Süddeutschen, es gab bei allen, bei der FAZ, es gab in der Tat eine Zeit, in der man schon sozusagen fein Typograf sein musste, um zu erkennen, was war was. Wir haben sehr viel Marktforschung gemacht und ich kann sagen, das killt eine Marke und das killt eine Zeitung, wenn die Leute das Gefühl haben, dass es nicht klar unterschieden ist, was Redaktion ist und was diese Sonderveröffentlichungen haben. Was für uns, um es jetzt ganz konkret zu machen, zur Konsequenz, wir haben diese Auszeichnung noch deutlicher gemacht. Wir lehnen Sachen ab, wo die typografische Nähe zu finden. Und das machen wir jetzt, ich könnte jetzt sagen, klar, weil wir super moralisch sind und Compliance und so weiter, aber ganz ehrlich, der wichtigste Grund, unsere Leser haben das Gefühl, ich bin da auf der falschen Baustelle. Das ist übrigens auch was, was jetzt im digitalen Bereich sozusagen so versucht wird. Also das dazu. Ich habe so eine Frage an die Runde, weil es wäre so komisch, wenn wir jetzt alle irgendwie so geil einer Meinung sind. Ich, okay, gut. Inwieweit der Kontext dieses Kollegen, sagt mir jetzt den Namen oder nicht, macht eigentlich keinen Unterschied, jeder weiß, wer gemeint ist, ist der in einem kulturellen Framing dieser Heroisierung des Denunzianten? Oder findet, also ich fahre jeden Morgen in die Arbeit und ich denke, bei jedem, der so ein Asyl für Snowden aufkleber, ich gucke da immer rein und sehe in strahlende Gesichter und ich frage mich sozusagen, das ist ja etwas Neues. Diese Art von, das ist ein Held, der hat was gemacht, was so echt krass ist und das ist wie so ein Stunt. Und ich glaube, so ein bisschen, wenn ich mir den Blog von dem Kollegen angeguckt habe, ist natürlich auch, der macht das halt Post-Snowden, Post-Assange, Post dieser Verehrung, Post dieser Popstarisierung dieser Leute, das ikonisch werden, diese Art von vermeintlichem Widerstand und so weiter. Und ich würde diese Frage sozusagen an das kulturelle Framing stellen. Inwieweit, vielleicht ist es ja für den CCC, der die Avantgarde von ganz vielen Sachen war, ist das möglicherweise ein Thema?
Interessant. Kannst du hinten noch warten oder willst du sofort? Ja, dann ich das gerne an dich und gerne auch an die anderen.
Also ich finde, die Frage ist ein bisschen out of context hier, aber ich finde sie natürlich auch interessant.
Ich weiß gar nicht, ob es so out of context
ist. Naja, also eines, was ich gerne feststellen würde, von den aktuellen Whistleblowern, die wirklich irgendwie, sag mal, Staatsaffären losgetreten haben, sind ja eigentlich wirklich nur drei auf diese Weise heroisiert worden ist. Einmal Julian Assange, aber auch nur eine gewisse Zeit. Das hat dann sehr nachgelassen, auch durch die Arbeit der Medien, aber auch sicherlich durch sein Anwaltsteam. Dann natürlich Snowden, der einfach durch, jetzt wahrscheinlich auch durch den Film von Laura Poitras, wo auch seine Persönlichkeit ja sehr beleuchtet wird, der einfach der perfekte Held in gewisser Weise ist, weil er eben so gut und auch so eloquent begründen kann, zu welchen, über welche ethische Dilemmata er nachgedacht hat und zu welchen Schlüssen er gekommen ist. Er ist auf eine Weise sympathisch in dieser Entscheidung, die man natürlich früher nicht kannte, etwa bei Ellsberg. Einfach eine Zeit. Ja. Die dritte ist sicherlich Chelsea Manning, wo es noch schwieriger war, weil der während der Haft zu Folter gekommen ist. Also schwierige Fälle. Aber andere, die derzeit heftig debattiert werden, etwa wie Mark Hammond, sind überhaupt nicht heroisiert worden. Insofern weiß ich nicht, ob es ein Trend ist. Aber sicherlich haben popkulturelle Phänomene dazu beigetragen, etwa der Film Fifth Estate, also ein Hollywood-Film gedreht wird über jemand. Und natürlich auch, glaube ich, die Persönlichkeiten selbst. Also wie sie sind. Also wenn man eher exzentrisch ist, wie Assange ist, oder aber auch sehr bodenständig, wie mir Edward Snowden gerade über den Film vermittelt wird. Ich glaube, der Punkt dran ist, dass viele Menschen, zumindest ist das meine Hoffnung, den Mut, den man aufbringen muss, um sich gegen so auch ein militärnaher, furchtbar reicher Komplex wie die NSA hinzustellen, wo man sie von innen kennt und weiß, was einen erwartet, dass viele Menschen sich diesen Mut wahrscheinlich eher wünschen und sich gar nicht vorstellen können, zu so einer Art von Held zu werden und das wirklich im eigenen Leben zu tun. Alles hinter sich zu lassen, zu sagen, das ist so falsch, wir bringen jetzt an die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist die Faszination dieser Menschen. Das war aber, glaube ich, bei Daniel Ellsberg so anders nicht. Ich hoffe nur für diese beiden, für diese drei eigentlich, dass es nicht so lange dauert, nicht so viele Jahrzehnte, bis sie zum Helden werden und die Leute aufhören, sie Verräter zu nennen oder Denunzianten.
Ulf Poschert, das hörte sich eben ganz toll an, Ihr letzter Redebeitrag mit der Popstarisierung. Aber da würde ich doch mit Ihren Worten auch dafür plädieren, from case to case, also lasst uns differenzieren. Wenn wir mal die globalpolitische Bühne verlassen, müssen wir gar nicht an Snowden und andere denken, sondern es gibt in jeder freien Gesellschaft seit vielen Jahren eine Tendenz, dass bestimmte Menschen, denen Unrecht widerfahren ist, und die glauben, ihr Unrecht ist nicht nur ihnen widerfahren, sondern es geht diese Gesellschaft an, dass die anfangen, darüber zu reden. Man nennt sie Whistleblowers. Und da muss man eben differenzieren. Es gibt diejenigen, die sich das nur einbilden, also die haben einfach einen Rachegelüst, zum Beispiel gegenüber ihrem Chef, oder sie haben wirklich extremes Unrecht erfahren, was nicht nur sie anging, sondern auch eine hinreichend große andere Bevölkerungsgruppe. Und darüber muss gesprochen werden. Es gibt ja mittlerweile auch eine Ansätze einer Soziologie des Whistleblowers. Und wenn wir sozusagen in dieser Kulturerscheinung des Whistleblowers mal das Positive retten wollen, glaube ich schon, dass das immer wieder Beispiele für Zivilcourage sind. Dass sich einer traut, ja. Darüber schweige ich nicht, darüber rede ich jetzt. Und das brauchen wir natürlich in einer freien Gesellschaft.
Ja, darf ich das kurz noch fortsetzen? Unterstreiche ich, und es müsste auch rechtspolitisch Konsequenz gezogen werden. Es müsste in der vorletzten Legislaturperiode von der SPD eingebracht, ein Whistleblower-Schutzgesetz auch tatsächlich durch die Grünen waren ein Gemeinschaftsprojekt, müsste verfolgt werden, und das halte ich auch für ein rechtspolitisches Defizit.
Ja, vielen Dank. Whistleblower-Gesetze, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich will, wenn ich darf, auch Ihre Frage kurz beantworten, knüpft ein bisschen an was ich vorher gesagt habe. Ich finde es nämlich eine spannende Frage, eine große Frage. Ich glaube schon, dass es auch was damit zu tun hat, dass man so leicht jetzt zum eigenen Publizisten werden kann. Da ist man natürlich auch verführbarer, weil wenn man sich erstmal mit einer Redaktion, mit seinen unmittelbaren Kollegen, mit dem Ressortleiter, vielleicht dann mit der Chefredaktion, mit dem Justiziar und so weiter und so fort erstmal über die Veröffentlichung unterhalten muss oder vielleicht sogar auch darf, ne? Also dann Gegenüber hat, mit dem man ins Gespräch kommt, kann man sich natürlich auch anders, ganz anders selbst reflektieren und vielleicht auch über die eigenen Eitelkeiten oder was einen immer antreiben mag, nochmal ganz anders nachdenken, als wenn man einfach auf den Knopf drückt und dann Dinge in seinem Blog veröffentlicht. Aber die Forderung nach Whistleblower-Gesetzen ist, glaube ich, eine ganz zentrale, die wir auch politisch überhaupt nicht aufgeben dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie jetzt noch eine Frage? Ja, natürlich. Du noch. Henke. Ja,
Helke. Hallo.
Helke.
Hallo.
Kollegin, eine Praktikantin, die hoffentlich voller Vertrauen hier bei uns arbeitet.
Ich erzähle jetzt einmal. Nein, Quatsch. Also ich hätte eigentlich nur eine Anmerkung, weil jetzt gerade ja so schön aufgedröselt wurde, dass Heiser keine, damals bei der SZ kein Teil der Redaktion war. Dann war das aber auch bitte keine journalistische, irgendwie jungen Journalistenförderung, wie Sie gerade meinten, Herr Lilienthal, der war junger Journalist und sollte gefördert werden und dann hat er da sein das Vertrauensverhältnis in der Redaktion missbraucht. Naja, so. Ja, welches Redaktionsgeheimnis, wenn es keine, es ist eine redaktionelle Beinlage, dann scheint es ja keine Redaktion zu sein, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus.
Das ist ein freier Raum für Journalisten, wo man alles tun darf.
Nee, sehe ich auch nicht so, aber Teil 2 meiner Anmerkung wäre dann, ihm Eitelkeit vorzuwerfen, finde ich auch ein bisschen gewagt. Das haben ja auch ein paar Kollegen gemacht, die vorher eben die Veröffentlichung abgelehnt haben. Ich meine, so, er hat die angeboten. Snowden hat seine Daten auch angeboten an Journalisten, die dann auswählen sollten, wie viel davon an die Öffentlichkeit soll oder nicht.
Haben ja auch nicht alle gemacht.
Genau. Ich meine, er hat es dann auf seinem eigenen Blog gemacht, weil er eben kein Forum hatte. Und die Taz hat ihm das Forum ja auch nicht gegeben, wenn ich das richtig sehe. Also Eitelkeit würde ich nochmal, sehe ich irgendwie nicht so.
Gibst du das nach hinten einfach?
Und vielleicht an Frage, mit welcher Begründung die Taz abgelehnt hat, die Sachen zu veröffentlichen.
Meine Frage war eigentlich, ich bin Jacques Bezet, Journalist, also freier Journalist und ehemaliger Taz-Praktikant. Meine Frage ist eigentlich, seit die Ereignissen von Ende Februar, was hat sich in der Sicherheit bei der Taz verändert? Haben nur die Redakteuren ihre Passwörter verändert oder gab es andere Maßnahmen?
Da kann ich gleich drauf antworten oder wollen Sie auch, wir können auch nur kurz sammeln, sammeln wir schnell.
Okay, Wolfgang Rebel, ich wollte kurz noch auf eine Sache hinweisen. Es wird immer praktisch das, was Sebastian Heiser da gemacht hat, immer nur im Kontext gesehen mit Recherchewünschen von ihm, also mit journalistischen Tätigkeiten. Und das ist ja nicht sicher. Also man muss eigentlich auch noch die andere Ebene, wir wissen, es wurde vorhin gesagt, wir wissen nicht, was mit den Daten passiert ist, die er vielleicht vorher schon abgefischt hat. Er ist ja nun irgendwann dabei erwischt worden. Wir wissen ja nicht, wann er angefangen hat damit. Ne? Also das müsste meines Erachtens auch überlegt werden. Und das würde auch, mir ist vorhin ein ganz komisches Beispiel eingefallen, als es um die Stimmung ging, um die Atmosphäre in den Redaktionen. Ich glaube, das muss eine Selbstverständlichkeit werden, auf Sicherheit zu achten, genau wie es eine Selbstverständlichkeit ist, einen Gurt anzulegen, wenn man Auto fährt. Ja, da gibt es auch Leute, die haben da Befindlichkeiten, die sagen, ich fühle mich nicht frei, wenn ich meinen Gurt nicht anlege.
Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Oder, ja, genau. Wir sammeln kurz, dann machen wir noch eine Schlussrunde. Das ist rechts, glaube ich.
Auch. Aber die beiden fangen schon.
Ja, ja, also total spannend. Unbedingt, wenn wir alle wegdrücken. Bitte schön.
Ja, also grundsätzlich war bisher das war in der Tat gut, Anzeige zu erstatten und vor allen Dingen auch die Frage von der Namensnennung, weil die Frage nämlich, ob das wirklich nur eine Einzeltat ist oder ob möglicherweise dann noch im Zusammenhang von anderen Leuten oder Spuren mittelbar oder unmittelbar oder unwissentlich oder wo, ist alles meiner Einschätzung noch ungeklärt. Deswegen ist das richtig, auch Anzeige zu erstatten und auch auf Klage zu bestehen. Von daher, das ist mal ganz grundsätzlich wichtig. Also gerade vor dem Hintergrund Taz und Stichwort Stasi, Mitarbeiter, Bewegung 2. Juni und so weiter. Gerade vor dem Hintergrund ist es wichtig, da weiter zu recherchieren, damit das nicht isoliert ist, nur auf eine Person, auf diese Person. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist nämlich grundsätzlich eine Debatte zu führen. Das wurde eben kurz angesprochen, Stichwort Selbstinszenierung, Stichwort, Sie haben das selber gesagt, Bauchladenjournalisten und so weiter. Eine zunehmende Tendenz global im Journalismusbereich, wo Leute halt eben sich inszenieren, bis hin, dass sie dann riskieren, dass sie dann plötzlich Gefangene von ISIS werden und dann plötzlich ihre Kenntnis machen.
Jetzt mal einen ganz großen Bogen. Haben Sie noch eine konkrete Frage?
Ja, also konkret, also das wäre die Frage Journalismus und Narzissmus und so weiter als großes Feld. Wie man das einschätzt, kann man das irgendwie auch presseratsmäßig oder redaktionsstatutmäßig irgendwie auch zumindest transparent mit einbinden, damit das auch als Standard gilt, damit das auch für alle klar ist, dass man da eine Abgrenzung hat.
Danke. Jetzt ist die Frage da noch ins Mikrofon, würde ich gerne an die einfach durchgeben. Und gibt es noch weitere Fragen? Wir sammeln und dann beantworte ich vielleicht auch mit Hilfe meiner KollegInnen, was sie von der Taz wissen wollen. Da und dann da und da hinten und da oben nicht mehr. Gut.
Mich würde interessieren, wie die Taz-Leser auf diese Taz-Gate reagierten. Gab es irgendwie Leserbriefe? Und wenn ja, wenn es die gab, warum wurden die nicht in der Zeitung gedruckt? Das würde mich interessieren.
Danke.
Eine Frage an Herrn Poschert, Thiele von der Nachrichtenagentur dpa. Welche Konsequenzen Sie denn gezogen haben, möglicherweise?
Danke. Jetzt war da drüben noch. Einfach nach hinten, hinter. Genau.
Ja, auf dem Podium gibt es da zwei Meinungen bezüglich Moral und Gesetzmäßigkeit. Also das ist, finde ich, ein grundsätzliches Problem. Frau Kurz behandelt das ganz anders. Für mich ist das auch eine ganz andere Ebene. Man kann moralische Gesichtspunkte, das ist sozusagen das Bauchgefühl, das kann man nicht juristisch erstmal abklopfen, damit man es überhaupt sagen darf. Ist nicht Moral so etwas, was die Gesetze der Zukunft sind? Und die Gesetze sind immer das, was in der Vergangenheit gemacht worden ist. Also so sehe ich das. Vielleicht sehe ich das falsch.
Mhm. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich Herrn Poschert die Frage zuerst geben, gerne auch verbunden mit einem kleinen Schlusswort. Herr Poschert, was haben Sie von der Taz gelernt? Oder habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
Naja. Ja.
Also da ich ein leidenschaftlicher Taz-Leser seit knapp 30 Jahren bin, freue ich mich jeden Tag, auch wenn ich mitunter diametral anderer Meinung bin. Um das auch mal zu sagen, im Augenblick hatte ich bei vielen Autoren oft das Gefühl, dass wir dann doch erstaunlicherweise sehr oft Dinge sehr ähnlich sehen. Aber das ist ja auch furchtbar, wenn alle Leute das ähnlich sehen. Also konkret Ihre Frage, wir haben konkret keine Verschärfung unserer Sicherheitsbestrebungen, die sind sehr hoch, weil Springer immer wieder auch logischerweise Ziel ist. Wir haben auch Hinweise von Behörden, wann immer wir eine Sicherheitslage haben, dass wir besonders aufpassen mussten. Es gab einen RAF-Anschlag auf Springer, es gab einen Versuch, Roger Köppel zu erdolchen und gewissermaßen es gehört zur Sicherheits-DNA von Springer dazu. Wenn ich das Grinsen von Frau Kurz, da, als ich das vorher gesagt habe, so wahrnehme, ist mir natürlich auch klar, eine richtige Sicherheit kann es nie geben. Und wir waren nach Charlie Hebdo, wenn ich morgens hier vorbeigefahren bin, habe ich dieselben Wannen bei Ihnen gesehen wie da. Und das ist etwas, was uns grundsätzlich in einer Art und Weise verbindet, was mir extrem wichtig ist und was gewissermaßen die Basis von ganz vielen Sachen ist. Und ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Islamisten, die ihre Moral, ihre religiös fundierte Moral über unsere Grundgesetze stellen. I don't give a fuck. Und ich bin sozusagen ein Anhänger eines Verfassungspatriotismus und eines Glaubens an der Rechtsstaatlichkeit. Und ich finde es sehr, sehr gefährlich zu sagen, die Moral sind die Gesetze der Zukunft. Das ist eine Art von Überheblichkeit dem Rechtsstaat gegenüber, die ist sozusagen auch, hat er in Deutschland eine gute Tradition. Ich finde das hochproblematisch. Der Rechtsstaat ist ja nicht in Stein gemeißelt. Der Gesetzgebungsprozess ist etwas in Abgleich mit demokratischen Geschichten. Und ich finde nur, man muss da gerade in Deutschland sozusagen immer wieder drauf achten, dass man über den Respekt vor dem, was der Rechtsstaat darstellt, sozusagen nicht einfach mit moralischen Kategorien hinwegfegt. Und eine allerletzte Bemerkung, wenn es darum geht, um die Heroisierung des Denunzianten. Sie mögen ihn den Whistleblower nennen. Ich benutze dieses Wort einfach polemisch in dieser Ecke, weil ich finde, mit dem Whistleblowen wird einfach so, wenn man den jetzt auch noch juristisch extra stellt, Das ist ja wie eine Einladung zu sagen, ja, ich bin jetzt Whistleblower. Genau. Ich will sozusagen, ich guck mal, wo kann ich hier, kann ich da noch irgendwas so? Und wenn das sozusagen die innere Logik ist, wenn ich das zu Ende denke, puh, ja, I don't like it.
We very much liked it that you have been with us tonight. Herzlichen Dank, Herr Poschardt. Du erklärst uns nochmal den Unterschied zwischen Ethik und Moral. Und
mir ist das sehr wichtig. Ich habe nicht über Moral gesprochen. Und um das mit Heinz von Foster zu sagen, man kann jegliche ethische Diskussion ersticken, wenn man über Moral redet. Darüber habe ich nicht gesprochen. Sondern ich rede über ethische Dilemmata, die was anderes sind als Moral. Weswegen geht es auch von mir weise, zu sagen, in so eine moralische Ecke gesteckt zu werden. Schon gar nicht in eine religiöse. Würde auch noch besser. Auf keinen Fall. Das ist ein großer Unterschied. Die Ethik besteht insbesondere aus der Güterabwägung. Um der Abwägung zwischen zu schützenden oder zu rechtfertigenden Dingen. Und das ist auch der Unterschied, um gleich auf den Whistleblower zu kommen. Zu irgendwelchen Leuten, die eingeladen sein sollen, zu denunzieren. Der Whistleblower steht vor einem Dilemma, nämlich, dass er eine Praxis oder auch eine Unrechtmäßigkeit, oft übrigens eine Unrechtmäßigkeit, bei Snowden war das ja so, aufdecken will, weil er glaubt, es ist nicht zu rechtfertigen, dass die weiter unterm Tisch bleibt. Und selbstverständlich glaube ich, dass wir auch juristisch mittels eines Gesetzes, was es in den USA übrigens auch gibt, schützt nämlich alle Whistleblower sehr stark, juristisch, außer die, die mit Geheimdiensten oder Militärs zu tun haben, dass wir sie einladen sollten auf Missstände, egal wo sie sind, aber insbesondere auch in Behörden, dass wir sie einladen sollten, die zu teilen. Dafür gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, mit der Presse zu machen, oft gibt es ja auch Stellen, an die man sich wenden kann und so weiter. Übrigens in manchen Ländern Regierungsstellen, an die sich, also bei Parlamenten, Ombudsmänner und so weiter, also ich denke, es wäre ein guter Schritt für unsere Gesellschaft. Es soll eine Einladung sein, an Leute Missstände nicht hinzunehmen, die Klappe zu halten, sondern couragiert zu sagen, das ist falsch und darüber müssen wir reden.
Wir werden dazu mal eine Veranstaltung machen, glaube ich, ja. Weil das ja wirklich, also das ist, und losgelöst jetzt von dem das konkreten Fall, weil das ist, also ist unglaublich spannend, finde ich. Also was sich verändert, was sich verändern muss, was sich auch in eine ungute vielleicht Richtung verschieben mag. Warum habe ich damals die Geschichte abgelehnt? Das hattest du, glaube ich, oder sie gefragt. Weil die Relevanz der Geschichte die Methode nicht gerechtfertigt hat, um das auf den Punkt zu bringen. Und ich das auch wirklich hochproblematisch fand, dass er in einer Anzeigenabteilung gearbeitet hat und sich hinterher sozusagen auf eine journalistische Ethik berufen hat. Und dann waren die Beweise einfach nicht, haben nicht ausgereicht. Wir haben ihn damals auch mit dem Justiziar gefragt, ob er nochmal nachrecherchieren will, also das aktualisieren will sozusagen, was Sie, so verstehe ich Sie jetzt, auch angefragt haben, aber das wollte er dann nicht und deswegen haben wir das nach langem, langem Abwägen, also es ging wirklich über ein Jahr, haben wir uns damit beschäftigt, weil er auch sehr renitent da ist, was ja auch gut ist von Journalisten und ich finde die Entscheidung nach wie vor auch richtig. Sicherheit, ja, wir haben jetzt Training sozusagen für unsere Kolleginnen und Kollegen, geht auch so ein bisschen in die Richtung, die Konstanze erwähnt hat, also dass wir auch wirklich lernen, mit all dem Zeug, mit dem wir täglich umgehen, vernünftig umzugehen, iPhone, iPad und so weiter und gucken natürlich auch, was wir mit unseren Rechnern machen, aber auch da sind wir offen, also bei uns sind die USB-Zugänge nach wie vor offen. Ne? Also es ist ein anderer, ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist, die sind sehr wahrscheinlich...
Natürlich sind die offen.
Auch, es gibt ja auch, also wenn man Leute spricht, die bei der Bundesdruckerei arbeiten oder auch in anderen Häusern, die kommen natürlich hinten nicht da dran, aber das ist bei uns so und das ist so ein bisschen was, was eingangs der Kollege Poschardt mit einer Beziehung, mit einer Referenz auf den Text von Jan Feddersen angeführt hat. Wir wollen hier nicht irgendwie auch diese Offenheit, die die Taz auch ausmacht, völlig abstellen. Aber es gibt Dinge, die wir tun müssen, auch um unsere Informanten und auch übrigens Leserinnen und Leser, das ist ja auch nicht nur, sind ja nicht nur die NSA-Informationen, die man da kriegt oder so, angemessen zu schützen. Das gucken wir uns an. Und ich glaube, wir sind schon alle angefasst und erschüttert genug, dass das auch mehr ist als nur so ein kurzfristiges Aufpeppen. Ich glaube, das wird schon was sein, wo wir langfristig, vielleicht auch im Hinblick auf unser neues Haus und welche Apparaturen wir da wie dann installieren, sicher auch mit umgehen werden. Leserbriefe, es gab einzelne Leserbriefe. Es gab viele Reaktionen von unseren Genossinnen und Genossen natürlich. Denen haben wir dann geantwortet. Wir haben da auch Dinge zu veröffentlicht und auch vor allen Dingen hat sich viel abgespielt auf unserer taz.de-Seite, ne? Also unter den Texten, die wir dann an dem Montag bzw. an dem Dienstag veröffentlicht haben, da war dann einiges los und da haben wir nichts natürlich zurückgehalten, sondern alle Anfragen, Zweifeln und Sorgen Twitter. Und Twitter und Facebook und so, das haben wir offen gemacht, da haben wir auch deswegen auch heute die Veranstaltung nichts zu verheimlichen. Ich würde jetzt gerne dem Herrn Professor Lilienthal und dem Herrn Tillmanns, wer zuerst, Herr Lilienthal, wollen Sie auch noch ein Abschlusswort sprechen?
In aller Kürze, weil das Wesentliche ist, glaube ich, gesagt. Ich glaube nicht, dass zur Begründung von Moral das individuelle Bauchgefühl hinreicht. Das ist nun wirklich unterkomplex. Ein Individuum kann im Grunde keine Moral begründen, sie kann sie sich allenfalls zu eigen machen. Denn das Individuum kann deshalb keine neuen Gesetze der Zukunft schaffen, weil es braucht zunächst einmal andere, die mitziehen. Es sollte sich dem Diskurs stellen und vor allen Dingen braucht das Individuum die demokratische Legitimation. Also um Ihr Argument aber positiv aufzunehmen, die Gesetze der Zukunft entstehen aus Moral, wenn es gute und moralische Politik gibt. Und die fordert natürlich auch kritischer Journalismus immer wieder ein. Dann kann da vielleicht ein Schuh draus werden. Noch eine Antwort für Sie. Also hier im Saal sitzen Leute, die kennen den Herrn, um den es geht, 100-mal besser als ich. Aber ich habe mir auch sofort gesagt, journalistische Beweggründe kann er bei so einer Aktion mit dem Keylogger nicht gehabt haben. Aber ich bewege mich da vollkommen im Bereich der Spekulation und denke eher an so eine Allmachtsfantasie. Und wenn ich es pragmatisch versuche zu verstehen, an den Versuch, Kollegen, die ihm irgendwann mal gefährlich werden könnten, die ihm irgendwann mal an den Karren fahren könnten, unter Kontrolle zu haben, indem er ein Herrschaftswissen über sie hat. Aber ist eine Spekulation.
Vielen Dank, Herr Dillmann.
Ich würde auch ganz gerne die Stichworte aufgreifen. Moral als Gesetz der Zukunft macht mich sehr nachdenklich, bin ich gar kein Fan von. Und ich möchte auch nicht die Moral gegen die Rechtsstaatlichkeit hier in Position setzen. Das ist eine Errungenschaft, die hat in Deutschland Jahrhunderte gebraucht an Vorleistung. Da spielt auch Gewaltenteilung eine Rolle. Da sollten wir uns als Journalisten auch nicht, ich sag mal, überschätzen bei sowas. Für mich hat, deshalb habe ich auch Moral gar nicht selbst in meinen Beiträgen genutzt. Wir sprechen naturgemäß bei sowas wie Selbstregulierung von Ethik. Das ist aber Ergebnis von extrem aufwendigen und nervigen Diskursen in kleinen, in größeren, in Zweiergesprächen, aber in Großgesprächen, in Diskussionen etc. Und das ist eine harte Arbeit. Und letztlich geht es aber bei diesen ethischen Positionen dann um Güterabwägung, haben wir eben auch drüber gesprochen, das finde ich auch den wichtigen Bestandteil dort. Und dann geht es letztlich um Handwerk und um Qualität journalistischer Arbeit und last not least um unsere Glaubwürdigkeit. Und wenn das nicht selbstkritisch abläuft, finde ich, ist da ein ethisches Defizit. Stichwort Glaubwürdigkeit, kam jetzt hier noch Ihr Hinweis, wie sieht es denn aus so mit Selbstregulierung und Narzissmus und vielleicht auch und Inszenierung, Boulevardisierung etc. Ja, das gehört ja systemimmanent zusammen offensichtlich. Journalisten sind immer auf Leserschaft und auf Zuhörer und auf Zuschauer angewiesen, sonst wirkt das überflüssig, das Ganze. Das muss auch interessant gemacht werden, das muss auch unterhaltend gemacht werden. Und ich denke, das ist auch ein spezielles, eine hohe Kunst ja letztlich auch, aber eben auch ein Handwerk. Aber klar ist, bei dem, dass eine Verantwortung dabei ist und dass da eben sowas wie Persönlichkeitsrechte, gibt es gar kein Wenn und Aber, die sind einzuhalten. Die darf man nur dann hintanstellen, wenn man höheres öffentliches Interesse definiert und verteidigen muss und auch belegen kann. Und selbstverständlich ist auch ein Trennungsgebot einzuhalten und eine Gewalt nicht zu verherrlichen, um ihre Selbstzwecke bewegen, sondern das muss in den journalistisch relevanten Kontext gestellt werden. Da müssen Sie verflixt nochmal auch was für argumentieren und für benennen können. Und das finde ich wichtig. Und last not least möchte ich auch den Kollegen, den Sie jetzt hier ja auch, der hier mit Anlass war, da habe ich aber dann auch Vertrauen in eine ordentliche Ermittlung. Das ist offensichtlich ein Ermittlungsverfahren, was jetzt läuft. Bei sowas werden sowohl, ihn belastende, aber eben auch ihn entlastende Sachen geprüft und durchanalysiert und vielleicht gibt das Ihnen ja auch Erkenntnis, wenn das mal zu Ende ist.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass es ein komplexes Feld ist, dass wir das noch überhaupt nicht ausdiskutiert haben. Ganz wichtig, glaube ich, immer Case to Case zu schauen und das große, die große Frage nach der Ethik, die man nicht mit Moral gleichsetzen sollte, sollte uns weiter bewegen. Ich bedanke mich wirklich sehr, dass Sie heute Abend da waren, mitdiskutiert haben und ganz, ganz herzlichen Dank ans Podium, dass Sie viel beschäftigte Menschen den Weg an einem Donnerstagabend hier ins Taz-Café gefunden haben. Der Applaus ist Ihrer. Herzlichen Dank. Applaus